Coach Potatoes.
Hallo liebe Potato Heads, hier haben wir wieder die Coach Potatoes, der Talk. Wir haben es endlich hingekriegt. Wir haben endlich die lang ersehnte Pia mit bei uns, diesmal im Take 2. Wir haben nämlich vorher schon eine Stunde gesprochen und dann ist mein Rechner abgeschmiert und wir fangen jetzt wieder von vorne an. Hallo Pia, zum zweiten.
Dann hallo zum zweiten Mal.
Pia, wie geht's dir?
Immer noch gut. Alles bestens soweit, gut. Ja.
Hattest du bisher Spaß?
Bisher hatte ich Spaß.
Dann versuchen wir unseren Zuhörern diesen Spaß jetzt ein zweites Mal aus der Retorte zu vermitteln. Und unser Thema ist ja heute Sportpsychologie. Da habe ich mich schon sehr besonders drauf gefreut, weil das einem auch so ein bisschen, also die Themen, die Sportpsychologie beinhalten, gebe ich auch gerne an andere neue Trainer weiter. Und du bist Sportpsychologin. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was bist du? Wenn ja, wie viele?
Also wie beim ersten Mal erwähnt, immer noch eine One-Woman-Show. komme aus München, war mal eine Zeit lang in Hamburg, bin zurück nach München gekehrt, bin Psychologin, heißt ich habe Psychologie im Bachelor-Master-System studiert, bin aber keine Therapeutin, also ich habe keine Ausbildung dafür gemacht, habe mich dann dazu entschlossen, halt Ausbildung Sportpsychologie zu machen und habe mich darin jetzt selbstständig gemacht und ist sozusagen mein Job.
Du therapierst also keine Beknackten, sondern berätst sie nur.
Ja, die Beknackten hast du immer irgendwo dabei. Aber wie gesagt, bin keine Therapeutin, kann keine klinischen Störungsbilder, jetzt sag ich mal, therapien. Geht einfach nicht, sei es Essstörung, sei es Schizophrenie, sei es Depression. Ist halt nicht mein
Job. Darfst du schlichtweg nicht.
Genau, darf ich einfach nicht. Ist nicht mein Job, darf ich nicht ausüben. Dafür kriege ich alle Sportler ab.
Wie lange hat denn deine Ausbildung gedauert?
Also mein Studium geht 5 Jahre insgesamt und meine Ausbildung jetzt war 1 Jahr.
Okay. Und arbeitest du in einer Praxis oder machst du das selbstständig?
Mach das komplett selbstständig, wollte nie in eine Praxis und war dann der Meinung, komm, mach dich direkt danach selbstständig, läuft soweit alles ganz gut. Also mache ich das Ganze halt meistens in der Tat über Zoom. Nur selten bin ich halt vor Ort, sei es jetzt bei der Mannschaft, da bin ich dann wirklich vor Ort. Aber mit Corona habe ich alles online gemacht.
Der Dennis, mit dem ich ja schon ein Interview hatte von Dachau Sander, das war ja auch ein sehr lustiges und gutes Interview, der hat uns ja quasi bekannt gemacht, beziehungsweise er hat ja begeistert davon erzählt, dass du Dachau Sander in deiner Tätigkeit als Sportpsychologin unterstützt, dass du ja auch offiziell Teil des Staffs bist. Du wirst aber als Eigenständige wahrscheinlich auch noch andere Sportarten betreuen, oder?
Ja, also sei es Golfer, sei es Tennis. Ich komme selber aus dem Tennis, also ich habe das Ganze 12 Jahre gespielt, habe dann abrupt aufgehört von 0 auf 100 sozusagen, war nicht mehr mit dabei und bin aber in den Sport zurückgekehrt, halt jetzt nicht mehr als Spieler, sondern als Sportpsychologe.
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Man bleibt halt irgendwie doch bei seinem Sportrennen. Habe ansonsten einen Bodybuilding-Verband noch an meiner Seite.
Bodybuilding-Verband, das stelle ich mir auch irgendwie interessant vor. Vielleicht kannst du ja dazu nachher mal so erzählen, was man da so als Sportpsychologin da wie betreut. Finde ich ja mal ganz interessant. Vielleicht kriegen wir auch noch den Bayerischen Landesverband ja mit zu deiner Kundenliste. Wäre doch auch ganz cool.
Ich bin da offen.
Ich werde das mal irgendwie versuchen, in die Shownotes mit reinzupacken.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Dann musst du mir mal da irgendwie deine Kontaktdaten mit reinpacken, wenn wir die veröffentlichen dürfen. Und dann können mal Interessierte, wenn sie Lust haben, sich bei dir melden.
Das war in der Tat die Aufgabe von den letzten 2-3 Wochen oder so, sich eine Webseite zu erstellen. Die ist hoffentlich online, wenn der Podcast online kommt.
Na Pia, dann sieh das doch so ein bisschen als dein Bewerbungsgespräch an, aber no pressure.
Ja, dankeschön.
So, wie bist du denn jetzt überhaupt zum Football gekommen? Haben Dachau Sander dich angeschrieben oder sagst du, Football ist jetzt so geil, ich muss da jetzt unbedingt mitmachen?
Ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich hatte keine Berührungspunkte mit dem Football. Ja, wenn du halt aus dem Tennis kommst und das 12 Jahre machst, bist du halt auch in deinem Sport da drin gefangen.
Aber jetzt bist du ja auf der guten Seite der Macht. Irgendwann fängt ja jeder mal an.
Genau, ich sehe das jetzt auch einfach so. Nee, ich hab in der Tat die Vanessa angesprochen. Also es ist die Frau von Dennis.
Und hallo Vanessa, wir wurden uns noch nicht bekannt gemacht.
Sehr gerne. Genau, die ist da Abteilungsleiterin. Und ich hatte einfach Bock drauf. ganz offen ehrlich, hatte Bock drauf. Ich wollte eine Mannschaft haben. Ich wollte Einzelbetreuung machen in meiner Praxisphase und ich wollte einen Mannschaftssport haben. Dann habe ich mir kam als erstes American Football in den Kopf. Keine Ahnung wieso. Habe darauf andere angeschrieben und so wurde der Kontakt im Endeffekt hergestellt. Also bin ich denen sozusagen zugelaufen.
Wie haben die denn reagiert, als du dich als Sportpsychologin vorgestellt hast? Musstest du denen erklären, was jetzt ihr Benefit sein könnte? Oder haben die gleich Juhu geschrieben, komm sofort hier vorbei, das ist schon immer das, was wir brauchten?
Ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Ich habe nämlich einfach in der E-Mail schon erklärt, was ich mache und was sie so ein bisschen erwarten könnten, was mein Benefit sein könnte. Und ich wurde mit offenen Armen empfangen. Also es war wirklich, komm vorbei, hier, die Coaches wollen es eh schon. Es ist jetzt einfach super, es war einfach ein super Zufall, dass es genauso geklappt hat, haben uns super verstanden und dann bin ich im Endeffekt direkt bei denen gestartet.
Wir hatten ja bei uns im Podcast ja dann auch schon gesagt, dass wir das sehr bemerkenswert finden, dass ein Viertligateam gedanklich so weit ist, dass sie den Nutzen eines Sportpsychologen erkennen, dass die wissen, wie kann ein Sportpsychologe uns jetzt helfen. Das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, oder?
Überhaupt nicht. Also das ganze Thema Sportpsychologie, das kommt in den letzten Jahren erst. Ich glaube, der Fußball hat angefangen so ein bisschen, dass sie es irgendwann bekannt gemacht haben, dass es da Leute gibt. Und dann, also es kommen immer mehr Sportpsychologen sozusagen dazu und ganz im Ernst, man braucht es halt auch irgendwann einfach. Wenn du eine bestimmte Leistung haben willst oder auch bestimmte Ziele erreichen willst, wirst du als Trainer irgendwann an deine Grenze stoßen und dann macht es einfach Sinn, da jemanden aus dem Fachgebiet dabei zu haben.
Ich hab ja schon mal versucht, mich auf die Sendung vorzubereiten und habe ja gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Jetzt musst du mir mal helfen, was gibt es für Themenschwerpunkte in der Sportpsychologie?
Komplett vielfältig. Also meistens individuelles Anliegen. Das heißt, es kommt selten einer zu mir und sagt, ach, ich habe einfach Interesse. Die meisten sagen, hier ist sozusagen mein Problem, können wir darüber reden. Und dann ist es so, du hast Selbstvertrauen, Selbstgespräche, Konzentration, Achtsamkeit. So ein Thema, was gerade ziemlich populär ist, dieses Thema Achtsamkeit. Aufmerksamkeit, Entspannung, Routinen, Visualisierung, wie setze ich Ziele? Ich habe eine Verletzung, wie komme ich daraus wieder raus? Also es ist komplett vielfältig.
Ich habe mir mal diese Themenschwerpunkte aufgeschrieben, dann versuchen wir sie erneut mal wieder durchzugehen. da war ja eine ganze Menge dabei. So, jetzt bin ich schon wieder irgendwo gedanklich hängen geblieben. Na gut, ich hab mir aufgeschrieben als ersten Punkt Selbstvertrauen. Ja, ein Sportler, der eine gewisse Aufgabe bewältigen muss, muss ja davon ausgehen können, dass er in der Lage ist, sie zu schaffen. Wie wichtig ist Selbstvertrauen?
Extrem wichtig. Also vor allem, wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, ich habe davor irgendwas gekonnt, jetzt kann ich es auf einmal nicht. Du verlernst dich deine Fähigkeit, du verlierst einfach das Vertrauen in diese Fähigkeit. Und das kannst du super wieder aufbauen, du kannst es unterstützen. Manche haben einfach ein starkes Selbstvertrauen. Das ist einfach so. Manche haben vielleicht ein bisschen weniger. Dem einen oder anderen fällt es nicht auf. Dem ist es vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Aber wenn du irgendwann an eine sportliche Leistung auch kommen willst, wirst du Selbstvertrauen brauchen. Du musst von dir überzeugt sein, dass du es kannst. Dann wirst du diese Leistung auch abrufen können.
Ja, letztendlich ist ja die Problematik ja immer, es gibt dann Positionen oder ein Sportler kommt in so eine Position, wo er das Spiel entscheiden kann oder verkacken kann. Ich glaube, da ist es doch eigentlich am wichtigsten, in sich selbst Vertrauen zu haben.
Also stell dir einfach mal beim Fußball vor, du musst einen Elfmeter machen. Wenn du da stehst und einfach nur noch Schiss hast, wirst du den Elfmeter nicht versenken. Wenn du aber von dir überzeugt bist und weißt, du kannst es jetzt und du kannst unter dieser Drucksituation vor allem deine Leistung abrufen, dann hast du das Selbstvertrauen dafür.
Ich stelle das ja immer so ein bisschen fest, wenn ich mit Sportlern trainiere, wenn wir jetzt im Training sind und da geht es halt um nichts, dann kann eine Technik wunderbar funktionieren. Sobald es dann aber darum geht, wo es um etwas geht, zum Beispiel eben Sieg oder Niederlage, dann kann es vorkommen, dass da eine Blockade da ist, dass es dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann ich den Sportler dazu kriegen, in der Situation, wo es ankommt, zu knipsen?
Naja, im Endeffekt machst du mal kein normales Training, sondern machst wettkampfnahes Training. Weil Wettkampf zeichnet sich ja dadurch aus, du machst diese Leistung einmal. Du kriegst nicht einen wiederholten Versuch, das nochmal abzurufen. Du musst es in dem Moment abrufen können. Das heißt, im Training gehst du hin und machst eine Wettkampfsituation. Du sagst, ihr habt einen Versuch, ihr könnt es nicht verbessern, nicht ändern, gar nichts. Der eine Versuch zählt jetzt. Damit baust du so diese Drucksituation einfach auf. Dieses,
es ist nur Stress aufbauen.
Genau. Also jetzt nicht Stress im Sinne von, ich brülle dich von der Seitenlinie an, sondern wirklich dieses, ja, kannst du auch machen, aber wirklich mal einfach zu sagen, wir machen ein Training, das einem Wettkampf sehr ähnelt.
Ja.
Damit baust du es im Endeffekt an, also baust du es auf, du fängst damit an und das einfach mal aufzubauen und zu sagen, hey, ohne Vorwarnung, heute ist wettkampfnahes Training, ihr habt jetzt einen Versuch. Und dann sagt von mir aus, mach irgendwas mit den Spielern aus, sag, okay, wenn ihr das schafft, keine Ahnung, mache ich 10, 20 Liegestützen. Wenn ihr es nicht schafft, macht ihr die. Dann bringst du diesen ganzen Druck mit dazu rein und dann im Endeffekt lernen sie dadurch im Wettkampf besser damit zurechtzukommen. Und dann ist es wirklich eine Sache, baue ich meinen Spieler halt auf oder mache ich ihn halt fertig?
Das heißt, also so ein gewisses Fehlermanagement auch, also Fehler zuzulassen und so ein Fehlermanagement zu betreiben.
Genau, du kannst ja im Training, ich meine, das ist eine super Situation, du kannst Fehlversuche machen ohne Ende. Einfach eine Bereitschaft auch zusammen zu sagen, okay, du kannst jetzt Fehler machen, das ist völlig okay, dir passiert dadurch jetzt nichts, ist super und dann gehst du hin und sagst, hey, das lief richtig gut oder was lief denn heute richtig gut im Training? Damit schaffst du so kleine Veränderungen und das führt mit ein paar anderen Sachen dann dazu, dass sie in der Drucksituation standhalten.
Was für andere Sachen?
Andere Sachen ist, sei es, du baust es wirklich auf, wenn du das Team zum Beispiel hast, dem Team auch mal bewusst machen, was sind denn eure Stärken, was könnt ihr so, was macht euch aus, dieses Teambuilding, diesen Zusammenhalt fördern. In der Einzelbetreuung gehst du hin, machst du einen Stärkenkreis, machst ein Stärkenbild, da gehst du anders ans Thema hin, weil du mir halt einzeln gegenüber sitzt und ich einfach anders mit dir umgehen kann, sage ich jetzt mal, weil wir mehr Zeit haben und ich an andere Themen komme.
Wenn du mal nicht weiter weißt, bilde einen Studienkreis.
Ich habe genügend Schulkreise gemacht.
Jetzt mal ab vom Football, aber wie kommen denn jetzt Sportler zu dir? Sprichst du die an? Machst du irgendwo ein Angebot oder googeln die dich und kommen dann zu dir? Oder wie läuft sowas ab?
Also es hängt ein bisschen davon ab, weil ich ja meine Ausbildung im Jahr 2021 abgeschlossen habe und Teil der Ausbildung ist, du musst eine Praxisphase absolvieren. Das heißt, ich musste 140 Einheiten machen. Also, was machst du? Du sitzt da und fängst an zu googeln. Und zwar schaust, wo könnte ich denn überhaupt hingehen? Wo sind denn Bereiche? Und dann ist es im Endeffekt so, ich habe im Golf gestartet. Ich hatte dort dann Golfer.
Da hätte ich dich auch gebrauchen können.
Mit Golf spieltechnisch kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich habe mir gedacht, komm, testest du jetzt mal Golf aus. Und die sind mir einfach geblieben. Also ich habe die meisten meiner Athleten und andere Zusammenarbeiten wirklich durch meine Praxisphase aufgebaut und einfach gehalten. Die sagen einfach, es hat einen Benefit, wir wollen dich.
Ja, beim Golf habe ich mir mal, also ich habe mal versucht, Golf ein bisschen anzufangen, habe mit den Abschlägen angefangen und habe mich so blöd angestellt, dass ich mir den Bizeps halb abgerissen habe. Und dann dachte ich mir, ach komm, nee, dann lass es sein. Vielleicht hätte ich da jetzt mal so ein bisschen Motivationshilfe gebrauchen können.
Dann fangen wir im Tennis an, dann kannst du dir einen Schläger ins Schienbein hauen. Hast du es wieder ein bisschen ausgeglichen?
Nee, das stelle ich mir doof vor. Tja. Schienbeine tun immer so weh.
Ja, das tut richtig weh.
Vor allen Dingen, ich bin so ein Shorts-Typ. Ich trage, sobald es 15 Grad wird, trage ich kurze Hosen. Das macht sich nicht mit blauen Flecken und Beulen.
Ja, haben halt alle Tennisspieler so ungefähr.
Okay, also kannst du ein Liedchen davon singen, ja?
Genügend. Ich habe das oft genug gemacht. Vor allem, wenn du halt Rechtshänder bist und du machst einen Aufschlag. Du triffst auch meistens nur das linke Schienbein. Also hast du es auch noch einseitig.
Okay. Ja. Bei Frauen ist ja immer noch das Thema, wenn sie blaue Flecken haben, dann heißt das ja immer, du wirst verprügelt.
Ja.
Bei Männern ist es cool.
Tja, das ist halt der Unterschied.
Nochmal zum Selbstvertrauen bzw. Fehlermanagement. Wie könnte so ein Fehlermanagement aussehen, um da konstruktiv mit Fehlern umzugehen und dahingehend dann auch Selbstvertrauen zuzulassen oder aufzubauen?
Es fängt eigentlich damit an, dass du diese Einstellung hast, ein Fehler ist ein Fehler und nicht mehr. Ein Fehler darf passieren, das ist okay und du kannst daraus lernen. Wenn du dich halt irgendwie für jeden Fehler rund machst oder auch der Coach dich für jeden Fehler zusammenscheißt, wirst du es nicht mehr zulassen und dann wirst du nicht über dich hinauswachsen. Also dann lässt du vieles nicht mehr zu, probierst manche Sachen nicht aus, dann schrumpft halt das Selbstvertrauen. Das heißt, erstmal diese Akzeptanz, das darf passieren. Und dann ist es wirklich, ein Fehler ist halt nur ein Fehler, nicht mehr. Und nur weil du jetzt einmal einen Fehler gemacht hast, passiert dir beim zweiten Mal jetzt nicht unbedingt wieder. Und je mehr das erlaubt ist, umso mehr probieren sie aus und merken vielleicht auch, hey, das kann ich echt gut. Und dann werden sie das Verhalten verstärken. Und dann kannst du als Coach dazugehen und sagen, okay, hey, das war richtig gut, wir testen es jetzt nochmal aus.
Ja, ich stelle mir halt so diese klassische Spielsituation vor, Ende des Spiels, ja, die letzte Minute, das Spiel wird jetzt durch einen Kick entschieden, ja, und jetzt kommt der Kicker da an und ja, versemmelt das Ding. Jetzt müssen wir den irgendwie wieder aufbauen. Wie machen wir das?
Also erstens ist das eine Spielsituation, das ist nochmal anders als jetzt Training halt, aber wenn er den halt versemmelt, okay. Den versemmelt er, ist okay, gibt von mir so einen Anschiss. Kommt halt auch auf den Trainertypen dann auf einmal an. Aber den jetzt deswegen rumzumachen, fertig zu machen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Der wird selber genug mit sich beschäftigt sein. Der wird selber sich genügend Vorwürfe machen, sagen, oh Gott, das war schlecht, was denken jetzt alle von mir? Oh nein. Das ist einfach dann. Und dann braucht der niemanden, der noch auf ihn einredet, sagt, das war jetzt aber schlecht. Und dann guckst du halt, was will mein Spieler? Will mein Spieler jetzt auf einmal, dass ich viel Technik dazugebe? Also heißt es, das und das hättest du besser machen können. Hier, schau mal, die Technik probieren wir das nächste Mal aus. Oder ist es ein, wo du halt weißt als Coach, ich muss den jetzt so ein bisschen auffangen, ich gebe dem jetzt eine emotionale Stütze. Das ist halt so eine Sache, das muss man mal herausfinden. Was brauchen die Spieler von einem überhaupt? Oder es gibt auch Spieler, wenn du da als Coach ankommst, der sagt, schleich dich, ich will jetzt meine Ruhe haben. Der macht das halt mit sich selber aus.
Ich stelle mir halt auch gerade vor, wenn es jetzt ein Profi passiert, da ist ja dann auch mal vielleicht auch noch so ein bisschen Existenzangst dabei, weil es ja dann wahrscheinlich vielleicht auch um eine Vertragsverlängerung gehen könnte oder nicht. Und dann gibt es ja noch diesen öffentlichen Druck. Man sieht es ja dann in den sozialen Medien, gerade beim Fußball, wenn da wieder jemand nicht abgeliefert hat, dann heißt es, was für ein Idiot, der kriegt doch Geld dafür, das muss er doch können, hätte ich besser gemacht. Ich glaube, das ist ja dann auch noch mal schwierig, damit umzugehen.
Das ist grundsätzlich dieses Thema, wie gehe ich mit Stress und wie gehe ich mit Druck um. Und es ist einfach so, wenn es, sage ich jetzt mal, du Profisportler bist und es ist dein Job, da ist ein anderer Druck dahinter. Und die sind aber wirklich im Profisport bei den meisten Mannschaften und so, da ist ein Sportpsychologe mit dabei. Der ist da irgendwie da, der kann die auch einigermaßen abfangen oder ist einfach eine Stütze für die da. Die haben vielleicht auch einen Ticken, ein anderes Mindset.
Ja, ich hab das da auch so ein bisschen verfolgt, weil dann gibt es ja dann zum Beispiel, wenn sich ein Sportler dann outet, er hat zum Beispiel Depression und dann die Öffentlichkeit, ja, wieso, er macht doch das, was ihm Spaß macht und kriegt dafür Geld. Naja, aber es ist halt seine Existenz und wenn man seine Aufgabe verkackt und das Selbstvertrauen zerstört ist, dann ist das schon eine Hausnummer und das geht ja auch jedem so im Büro, im Be Beruf.
Also das heißt jetzt nicht nur, weil ich Profisportler bin und das ich im Endeffekt, sage ich jetzt mal, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich nicht anfällig bin für irgendwelche psychischen Krankheiten. Also, und wenn jemand eine Depression hat, dann ist das anzuerkennen und zu akzeptieren, das ist okay. Das ist halt genau dieser Punkt. Es ist immer dieses, oh, der hat eine psychische Krankheit, jetzt hab dich doch nicht so. Es ist aber halt nur mal eine psychische Krankheit und die ist vollkommen okay und das muss nicht bewertet werden von irgendeinem. Alleine, dass jemand, sage ich jetzt mal, in die Öffentlichkeit sagt, geht und sagt, ich habe eine Depression, das ist schon ein Riesenschritt, dann brauchst du halt nicht noch einen auf den Deckel drauf.
Richtig. Wie ist denn das eigentlich? Also ich sage halt auch immer, ja, alle gucken halt immer auf die Athleten, die dann da vielleicht so Probleme haben, aber wie geht's denn Trainern so? Haben die auch so eine Probleme?
Natürlich. Das, also. Vielleicht sind ein bisschen die Themen anders, aber sei es, du kommst frisch als Trainer zu einem Team dazu, hast vielleicht noch nicht viel Erfahrung, Und dann bist du vielleicht unsicher. Und dann hast du vielleicht Spieler, die in einem normalen Verhalten kommen, was du aber irgendwie nicht auffassen kannst, nicht verarbeiten kannst. Dann leidet dein Selbstbewusstsein genauso darunter. Also du kannst jetzt nicht sagen, ein Trainer ist jetzt nicht irgendwie davon betroffen. Es sind halt ein bisschen andere Themen, aber da kann es sein, die meisten Trainer, du hast irgendein Vorbild mal, du hast mal einen Trainer eine längere Zeit lang beobachtet und hast dir so gewisse Verhaltenszüge einfach angeeignet. Und dann guckst du halt auch wirklich, okay, macht es für mich selber Sinn, dass ich das Verhalten auch zeige oder nicht? Also Trainer musst du genauso, sage ich jetzt mal, im Auge haben und deine Betreuung anbieten, wie jetzt einem Spieler.
Letztendlich stehen die ja dann auch unter Erfolgsdruck, ne? Die müssen genauso abliefern.
Natürlich, wenn das Team versagt, ist der Trainer schuld.
Ja. So, Selbstvertrauen. Jetzt sagtest du Selbstgespräche. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Ist da jetzt ein Dude, der dann da brabbelnd auf dem Feld steht und sagt, spricht mit einer imaginären zweiten Person oder?
Das kann der Dude gerne machen. Das kann dir passieren. Also es gibt genügend, die sprechen das auch laut aus. Der Großteil wird es selber im Kopf machen. Das ist dann
Also so ein
dieses,
geistiges Zwiegespräch.
genau, das ist dann dieses, also wenn du jetzt den nimmst, der da kickt, der dann sagt, oh Gott, schon wieder nicht geschafft, was kann ich überhaupt? Ich kann ja überhaupt nichts, ich bin eine volle Niete. Das sind so Selbstgespräche. Die müssen nicht negativ sein. Es gibt genügend, die das positiv führen, sind einfach super wichtig, weil du dich halt selber dadurch steuern kannst. Wenn ich mir
Also so
jetzt,
eine Art Selbstsuggestion.
genau, wenn ich mir jetzt selber einrede, ich bin eine Niete und ich kann überhaupt nichts und was mache ich hier überhaupt? Also, ich bezweifle, dass du dann eine gute Leistung abrufen kannst. Wenn ich mir jetzt zurede, das kannst du, das wird schon, oder auch einfach sagst, okay, guckst jetzt mal, was passiert, dann gehst du mit einer anderen Einstellung hin und bist mehr von dir überzeugt.
Da packe ich dann noch mal einen Song auf die Playlist und zwar von Notorious B.I.G. Hypnotize. Hast du auch einen Song mitgebracht?
Ich hätte drei. Aber wir nehmen
Du
jetzt
hast
als
drei.
ersten, nachdem ich den anderen in der vorherigen Aufnahme sozusagen gewählt habe, kommt jetzt Sweet But Psycho bei Ava Max.
Sweet Bad Psycho. Okay, ist gelockt. Kommt mit dazu. Selbstgespräche, das muss man aber auch erstmal wahrscheinlich oder einige müssen das lernen, positiv überhaupt zu denken, beziehungsweise positiv zu kommunizieren. Ich hatte meinen Trainer kennengelernt, der hatte, ohne es selber wahrzunehmen, wirklich fast jedes Gespräch oder jede Antwort begonnen mit, aber das Problem ist. Ne? Und irgendwann habe ich mal einen Klicker genommen und halt mitgeklickt und habe ich ihm gesagt, du hast heute 50 Sätze angefangen, aber das Problem ist. Und meine Meinung dazu ist, wenn du jemand erzählst, wir können etwas nicht machen, weil das Problem das und das ist, dann gibst du ja keine Lösung vor, das zieht ja Leute runter. Wie kann ich jetzt so jemandem beibringen, positiv, also wahrscheinlich muss er erstmal lernen, positiv zu formulieren, aber das Denken ist ja nochmal was ganz anderes. Wie kriege ich jetzt jemanden dazu, an sich zu glauben oder lösungsorientiert zu denken?
Nicht jeder wird dir lösungsorientiert denken. Das ist einfach so. Manche denken halt nicht in dem Sinne, sind vielleicht ein bisschen eher realistisch. Aber du kannst es so ein bisschen unterstützen. Das heißt, du gehst so ein bisschen hin, sagst, schau mal, das und das könnte ich mir vorstellen, ist eine Lösung. Ist halt jetzt zum Beispiel mein Sprachgebrauch in meiner Funktion. Du kannst wirklich einen anderen Weg vorgeben, sagen, probier doch mal das und das aus. Und ob jemand bereit dazu ist, positiver zu denken oder für ihn, also positiv ist ja dann auch die Frage, du wirst was anderes als positiv ansehen als ich. Das heißt, du kannst nur den Vorschlag machen, ob dein Athlet, dein Sportler das durchzieht. Das liegt komplett bei ihm. Aber wenn du merkst zum Beispiel, er redet die ganze Zeit negativ mit sich und das fällt dir wirklich auf und irgendwann wird es dem Team auch auffallen, dann kannst du auch mal hingehen und sagen, also mir fällt auf, du redest viel negativ mit dir. Dann kommt so ein Denken und dann realisieren die meisten das und dann fangen sie vielleicht an umzudenken. Dieses Gedankenkreisen, was man auch ganz oft hat, das sei es ist wirklich diese Drucksituation da, du hast dein Team da und du merkst, jetzt geht's in den Köpfen rund. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was da losgeht, aber die machen sich wahrscheinlich alle gerade schon in die Hosen und wissen nicht, was sie zu tun haben. Dann kannst du ihnen entweder so ein Stoppschild praktisch vorgeben, sagen hier Stopp. Und sie dann in eine andere Richtung leiten, sagen, wir denken jetzt an das und das oder das ist mein Vorhaben, so und so werden wir es machen. Oder du kannst zum Beispiel auch, wenn du merkst, mein Kopf geht komplett mit mir durch und du stehst zum Beispiel da, dann konzentriere dich mal darauf, wie du stehst. Guck einfach mal, wo berühren gerade meine Füße meinen Boden. Dann kommst du halt von diesen Gedankenkreisen, meistens wanderst du in die Vergangenheit oder in die Zukunft, du kommst zurück ins Hier und Jetzt.
Ja.
Das sind so kleine Tipps, die du halt super machen kannst, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und zu sagen, okay, mein Kopf ist hier und nicht irgendwo anders.
Ich versuche ja meinen Jungs da immer so auch kleine Atemtechniken mit auf den Weg zu geben, wo sie beim Ein- und Ausatmen mitzählen. Jetzt habe ich aber auch so die Erfahrung gemacht, vielleicht ist das ja in deiner Arbeit als Sportpsychologin auch so, die Leute sind erstmal skeptisch und sagen, was erzählt er mir jetzt von Jedi Mind Tricks? Soll jetzt hier irgendwie voll den Psychokram machen? Wie kommt das immer bei dir so an, wenn du anfängst mit deiner Arbeit?
Also die meisten sind einfach skeptisch, muss man einfach sagen. Ich habe das Wort Psychologin drin. Das ist halt immer so der Punkt. Aber dann ist es, sie merken schnell, ob was funktioniert oder nicht. Du merkst auch schnell, hast du einen Zugang zu einem Athleten oder nicht. Es gibt genügend Athleten, wo ich sage, wir akzeptieren uns jetzt mal, aber ich weiß, ich glaube, es würde, ich wäre nicht der richtige Sportpsychologe für ihn. Und das ist okay. Das hast du in der Mannschaft genauso. Es kann mir auch mit Einzelathleten passieren, dass die hinkommen und ich einfach merke, das passt zwischenmenschlich nicht. Das ist somit der erste Punkt. Ich meine, ich muss hier eine Beziehung zu dir aufbauen, damit du mir im Endeffekt auch Themen anvertraust. Klar, ich habe eine Schweigepflicht, aber das Beziehungstechnische muss ja auch stimmen. Und Atemübung, ich habe es gemacht und ich habe sozusagen noch eine Schippe draufgesetzt. Ich habe die dastehen lassen und habe gesagt, wir schließen jetzt mal die Augen. Dann finden es meistens schon alle total komisch und dann habe ich auch eine Atemübung gemacht. Einfach, ich habe ihnen erklärt, das und das machen wir jetzt, den und den Effekt wird es wahrscheinlich haben. Dann ist ihnen so ein bisschen klar, was sozusagen kommt. Ich habe auch eine Atemübung gemacht, habe die auch bewusst aus- oder einatmen lassen und habe die dann wieder zurückgeschickt. Also dieser Wechsel zwischen ich entspanne mich und im nächsten Moment muss ich mich konzentrieren. Wenn die das wirklich können, hast du super viel erreicht.
Ja, es gibt ja da so einen Zusammenhang, ne, zwischen dem Atmen und dem Stress, den der Körper hat. Ne, wie nennt sich das? Vagusnerv, der auch für die Atmung zuständig ist, ne? Sobald der feststellt, die Atmung wird ruhiger, dann wird ja auch Stress im Körper abgebaut und dann merkt man auch, wie die Schultern wieder runtergehen. Also es spielt schon, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, da die Leute auch aus so einem Stressmoment dann durch sowas rauszuholen.
Du hast ja im Endeffekt, also es gibt diesen Sympathikus und diesen Parasympathikus
Ja,
und das
genau.
kannst du ja mit der Atmung so ein bisschen steuern. Und dieses, wenn du merkst, ist auch meistens spannend, wenn sie in so eine Stresssituation kommen, hängen die Schultern wirklich unter den Ohren. Wenn du einfach mal sagst, Schultern runter, dann ist es wieder so ein bisschen dieses Entspannungszeichen für den Körper und du kannst mit der Atmung wirklich viel schon mal steuern. Du kannst so ein bisschen Nervosität runterbringen. Es gibt eine Atemübung, die ist länger, die geht knappe 10 Minuten, kannst auch auf eine Viertelstunde ausweiten sozusagen. Der Effekt aber ist, die sind dir danach wirklich tiefenentspannt. Also danach schickst du die nicht mehr zurück auf den Platz. Da macht kein
Ist
Training mehr Sinn. Da sind die
dann
entspannt.
Abschluss Entspannung
Genau,
dann?
das kannst du zum Beispiel machen, um einfach die ein bisschen runterzubringen. Du kannst genauso, es gibt PMR. Ich weiß nicht, ob es dir
Was
was
ist das?
progressive Muskelrelaxation. Geht noch mal länger, sind 20, 30 Minuten.
Ja.
Und du fängst an, halt sozusagen gedanklich Muskel anzuspannen und wieder zu entspannen. Und du gehst den gesamten Körper durch. Du wirst sehr tiefenentspannt dadurch. Also du fängst wirklich in so eine Entspannung reinzukommen. Und das kannst du zum Beispiel machen, wenn du geübt darin bist. Also du musst es wirklich ein bisschen davor üben und dann irgendwann kannst du es verkürzen und dann könntest du zum Beispiel auf dem Feld stehen. Und wenn du merkst, oh, irgendwie das Gefühl im Oberschenkel ist komisch, dann kannst du das gedanklich mal anspannen, entspannen, anspannen, entspannen und so eine ganz kurze Variante davon durchführen und dann löst sich das wieder.
Also dann gezielt zum Beispiel dann den Quadrizeps ansteuern und den mal anspannen lassen und wieder locker lassen, oder wie?
Genau, du spannst den mal an und dann lässt du den aber auch wieder locker und dann spürst du so ein bisschen sozusagen nach, okay, jetzt lockert sich mein Muskel gerade auch. Es geht einfach nur, dass du lernst, ich kann das gezielt anspannen, ich kann es aber auch wieder loslassen. Und das ist halt wirklich dieses, wenn du in diesen Stress kommst, bist du meistens auf voller Anspannung und dann einfach was zu haben, zu sagen, okay, ich kann jetzt wieder entspannen. Oder du bist in einer Stresssituation und du konzentrierst dich mal mehr auf deine Ausatmung. Wenn du mehr ausatmest und es langsamer machst, dann fährst du da auch runter.
Ja. Ja, das sind doch mal gute Tipps für unsere Coaching-Freunde da draußen. Das ist das, was wir hier brauchen in unserem Podcast. Sehr gut. So, jetzt von den Selbstgesprächen. Der Dennis hatte mir erzählt, er hatte als Spieler ja selber eine Verletzung. Und dann habe ich ja mal die These aufgestellt, da wird dir dann die Pia wahrscheinlich auch gut geholfen haben bei, wie kann ein Sportpsychologe helfen, so eine Verletzung zu verarbeiten und seinem Körper wieder zu vertrauen?
Man muss sagen, im besten Fall bin ich relativ am Anfang mit dabei. Also das heißt jetzt nicht, muss ich dabei sein, wenn du dich verletzt, aber ich bin
Händchen halten.
Genau, hier, ich führe dich zur Verletzung. Nee, ich bin am besten dabei, wenn du eigentlich in deinen Reha-Prozess startest, beziehungsweise wenn du so mit beim Arzt dabei bist. Weil es ist super wichtig, seine Verletzung zu verstehen. Du musst wissen, was ist da passiert, was ist da los. Dann klären sich gewisse Fragen und Unsicherheiten einfach mal. Klar, man wünscht sich einfach, dass der Arzt eine gute Beziehung zum Athleten hat, ist die aber nicht immer gegeben. Und nicht jeder Arzt wird dir erklären, was da Sache ist und warum er das jetzt gemacht hat. Aber es hilft für den Heilungsprozess. Genauso ist es, dann Physiotherapeuten oder das Reha-Team zu fragen, warum mache ich das Ganze? Könnt ihr mir erklären, was das ist? Es fördert so ein bisschen den Heilungsprozess, sage ich einfach mal. Und dann guckst du dir in meinem Bereich einfach mal an, was war 6 Monate vor deiner Verletzung? Ich gucke mir einfach mal an, was ist denn da passiert? Gab es da viel Stress? Könnte das ein möglicher Grund sein, dass du sozusagen da so ein bisschen anfällig dafür warst einfach? In den meisten Fällen findest du irgendwas. Dass du wirklich sagst, da waren so starke Stressoren, dass sich der Körper da einfach dann die Schwachstelle genommen hat. Und dann guckst du das durch. Und das Spannende ist ja auch wirklich, manchmal hat eine Verletzung was ziemlich Positives. Also es gibt...
Jetzt bin ich gespannt.
Es gibt Sportler, die nehmen die Verletzung im Endeffekt gerne, weil sie dadurch nicht mehr ins Training erscheinen müssen oder ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben wird, aufzuhören.
Ja, das... Die Diskussion hatten wir jetzt zum Teil in der letzten Episode. Die Möglichkeit, eine Verletzung als Ausrede zu nehmen, nicht zum Training zu kommen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich die Hand verletzt hat, zu sagen, warum hörst du denn jetzt mit dem Sport auf? Du kannst doch trotzdem weiter laufen. Du kannst auch Lauftraining machen und bist dann nicht komplett aus dem Training raus und fängst wieder von vorne an. Das begegnet uns gerade so im Amateursport sehr häufig.
Das ist super typisch. Dieses, ach, ich bin jetzt verletzt, legitim dann zu sagen, ich komme nicht ins Training. Für 2-3 Wochen vielleicht mal sagen, ich brauche jetzt auch einfach mal Abstand, weil ich meine, jetzt ein bisschen Unterschied, bist du im Profisport oder nennen wir es mal Amateursport, aber dann hast du ja einen ziemlich eng getakteten Zeitplan und auf einmal kriegst du Zeit, die du davor nicht hattest. Natürlich ist es dann auf einmal verlockend zu sagen, ja, nee, jetzt komme ich nicht ins Training. Ja. Also eine Verletzung, sie bietet dir einfach diese Möglichkeit und ob du sie nimmst oder nicht, ist dann deine Entscheidung. Eine Pause zu machen durch eine Verletzung ist einfach auch sinnvoll, einfach mal zu sagen, okay, fahr mal runter, entspann dich mal. Klar, vielleicht sind gerade andere Sachen wichtig, darfst du auch machen, dann musst du halt den Einstieg wiederfinden. Und dann ist es am besten, du bist halt irgendwie psychologisch, sportpsychologisch darauf vorbereitet. Sei es, du hast deine Verletzung wirklich gut verarbeitet. Also, und damit meine ich jetzt nicht, das Körper ist geheilt, weil ich meine, ganz oft ist der Körper fit und der Kopf sagt, vergiss es.
Genau, das ist ja so ein Punkt, wie kriege ich denn jetzt jemanden, der jetzt zwar körperlich genesen ist, aber mental halt noch was aufzuarbeiten hat, wie kann ich denn als Trainer denn da jetzt hingehen und sagen, wie kriegen wir dich jetzt wieder fit, wie kriege ich dich jetzt wieder aufs Feld?
Also es macht relativ wenig Sinn, den einfach aufs Feld zu schicken, so nach Motto, ich schmeiß dich jetzt wieder rein, macht halt nur mal keinen Sinn.
Da gehört ja Aufbauarbeit dazu.
Genau, also sei es, es ist immer super, wenn er einfach zum Training kommt, dann muss er nicht mal mitmachen, dann steht er halt dabei, der kriegt relativ viel mit dadurch, der verlernt nicht viele Sachen. Und dann ist es wirklich so ein Punkt, okay, einfach auch mal abzuklären, wie ist es mit der Verletzung? Gibt es eine Position zum Beispiel, wo du dich gerade sicherer fühlst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da habe ich noch Hemmungen davor. Dann lässt du ihn halt erstmal die sicheren Sachen machen. Baust damit das Vertrauen für ihn wieder auf, machst immer wieder so ein kleines Check-in, hey, wie geht's dir, wie läuft's? Und lässt ihn dadurch anfangen zu starten. Und dann, klar, irgendwann musst du ihn zu dieser Position bringen und versuchst es halt ihm einfach nur einfacher zu machen. Und dann ist es halt wirklich eine Frage, inwieweit hat er die Verletzung verarbeitet. Ich weiß nicht, wenn es jetzt Kopf ist, ist es nochmal ein anderes Thema, weil es halt natürlich Kopf und da hast du nicht wirklich Lust, dich nochmal zu verletzen, hast du nie.
Ja.
Aber du fängst halt langsam an und wenn man als Trainer nicht super viel Druck reingibt, dann hast du eine gute Chance, dass der da auch wirklich gut ins Training zurückfinden wird.
Ja, ich denke, man muss halt auch unterscheiden, ne? Was ist die Aufgabe des Trainers und was wäre die Aufgabe eines Physiotherapeuten zum Beispiel. Ich sehe es ja gerade jetzt in meiner Reha, mein Knie ist zwar belastbar, aber so Treppensteigen oder so oder das Knie einzeln zu belasten, da habe ich halt immer noch so Hemmung vor. Und das kann ja ein Trainer nicht wirklich leisten, wenn es noch in diesem Stadium ist. Wenn er jetzt körperlich fit ist und ins Training wieder einsteigen kann, ist klar, dann musst du ihn langsam wieder auf ein Leistungslevel bringen, ihn auch an Techniken wieder ranführen. Aber dieses Aufbautraining, also dieses gesundheitliche Aufbautraining, das kann ja dann eigentlich auch nur ein Physiotherapeut dann leisten. Beziehungsweise begleitend
so.
Dann durch einen Psychodoc.
Genau, also im Endeffekt, du kannst ganz viele Sachen, zum Beispiel ist dieses Thema Visualisierung, das kannst du in einer Verletzung nutzen. Damit machst du im Endeffekt jetzt nicht wirklich Rückschritte im Training. Du fängst an, gewisse Sachen zu visualisieren, zum Beispiel ich bin in der Position oder ich komme zum Training, ich gehe aufs Feld, ich visualisiere, dass das alles gut gelaufen ist, dass das funktioniert, dass mein Bein, mein Knie standhält. Das Schöne ist einfach, diese Signale gehen trotzdem zu deinem Körper durch. Das heißt, du baust dir das Vertrauen dadurch auf und auch wenn du es visualisierst, du kannst es dann umsetzen. Also diese Visualisierung wird mittlerweile wirklich oft genutzt, weil es eine super Technik ist, weil du so viel machen kannst mit Visualisierung und dann wirklich sagst, okay, ich habe es halt visualisiert, mein Kopf weiß es, mein Körper weiß es auch, es läuft jetzt so.
Also du meinst, so Bewegungsabläufe oder Techniken sich bildhaft dann vorzustellen und im Geist durchzugehen?
Genau.
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, du kannst deinen ersten, sei es, ich komme das erste Mal zurück auf den Platz, ich mache das erste Training mit, ich visualisiere mal das gesamte Aufwärmen und grob, wie das Training ablaufen wird. Einfach dieses, dass es vom Kopf aus verständlich ist, dass das gut laufen wird.
Das ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen, in dem Zusammenhang, dass ja ein Muskelgedächtnis ja in erster Linie über Wiederholung geht, also um die körperliche Wiederholung. Aber dass man einen ähnlichen Effekt erreichen kann, wenn man das im Geist sich visualisiert und vorstellt und versucht im Geist mitzumachen, dass man da ähnliche Synapsen schalten kann. Ist das richtig?
Naja, im Endeffekt stellst du dir einfach vor, du würdest jetzt eine Kniebeuge machen zum Beispiel. Oder eine Liegestütze.
Ja.
Die Signale gehen an deine Muskeln. Und das kannst du nutzen.
Okay.
Einfach dieses, ich stell's mir vor, du kommst halt nicht aus der Thematik raus. Du findest einen einfacheren Einstieg in das ganze Thema. Ganz viele, also es gibt auch, glaube ich, es gab irgendwann mal eine Studie, da haben sie auch beim Krafttraining das ausgetestet. Und wenn du dir vorstellst, du kannst jetzt mehr drücken. Du visualisierst es wirklich über einen längeren Zeitraum, du drückst das einfacher. Du kannst dich kopftechnisch einfach darauf vorbereiten. Das ist dasselbe wie, sei es, du bist vorm Spiel, du merkst, deine Mannschaft ist irgendwie negativ drauf. Du merkst, die stellen sich nur vor, das verlieren wir eh, das würde überhaupt nichts.
Wie fühlt es sich an, gewinnen zu können? Oder ne, wie würde sich der Sieg anfühlen?
Genau, und dann einfach zu sagen, visualisier doch mal, dass es funktioniert. Das könnte doch einfach super laufen. Und sich das einfach mal oft denkt man an an den negativen Ausgang. Einfach mal an den positiven Ausgang zu denken, hilft schon immens.
Könntest du dir auch vorstellen, in Berlin zu arbeiten?
Ich würde vielleicht mal vorbeikommen.
Ja, würde mich mal sehr interessieren. Ne? Auch einfach mal so in dem Hinblick dann mal Training beobachten und mal so ein Feedback zu geben. Was kann man als Coach so verbessern oder vielleicht doch ein bisschen anders machen?
Kann ich sehr gerne machen.
Ne? Weil auch gerade Kommunikation ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Worauf kommt es bei dir bei einer guten Kommunikation an? Wie sollte die aussehen?
Wenn ich in meiner Funktion dastehe, in meiner Rolle und es ist ein Athlet, wer auch immer mir gegenüber sozusagen, klingt immer ein bisschen doof, aber ich bin ziemlich wertschätzend. Alles, was du mir entgegenbringst, schätze ich wert. Das ist völlig okay, was auch immer da jetzt gerade kommt. Ich versuche offen zu kommunizieren. Also es gibt zum Beispiel diese Suggestivfragen, wo du nur die Chance eigentlich hast, mit Ja oder Nein zu antworten. Versuche ich so weit es geht zu vermeiden, um einfach diese Handlungsmöglichkeiten offen zu halten. Zu sagen, okay, ich ermögliche dir oft neue Perspektiven zu sagen, betrachte es mal aus dem Blickwinkel zum Beispiel. Also
Aber das muss man ja auch erstmal lernen, so offene Fragen zu stellen. Ne? Das, die meisten stellen ja, wie sagst du, immer diese Ja- oder Nein-Antwortmöglichkeiten. Aber jetzt mal so eine offene Frage zu stellen, ist manchmal gar nicht so einfach.
da kommt einfach mein Psychologiestudium mir ziemlich zugute. Das machst du relativ viel. In der Ausbildung lernst du es genauso. Ich meine, ich habe Fragetechniken erlernt. Also ich weiß, mit gewissen Fragetechniken kannst du zum Beispiel da und da hinkommen. Also zum Beispiel, du kannst eine Skalierungsfrage verwenden. Das heißt, du machst von 0 bis 10. Sagst zum Beispiel, 0 ist ein niedriger Wert, 10 ist ein hoher Wert. Du lässt den Spielraum schon mal offen. Was ist für dich niedrig, was ist für dich hoch? Und dann sagst du zum Beispiel, stuf dich mal ein. Muss da halt um irgendein Thema gehen. Sagst, stuf dich mal ein. Keine Ahnung, hast einen, der stuft sich so bei einer 6, 7 ein. Und dann gehst du hin und sagst zum Beispiel, okay, was müsste jetzt passieren, damit du eine Stufe runtergehst? Auf einmal fängt er an, anders nachzudenken. Oder sagst, was muss passieren, damit du eine Stufe höher gehst? Also dieses, ich helfe dir so ein bisschen, deine Perspektive zu erweitern, ist somit eine Grundaufgabe. Also wirklich dieses Wertschätzende, ich mache alles ziemlich transparent. Ich sag dir, was ich tue, wieso ich es meistens tue. Und wenn du dir bewusst bist, nur weil ich jetzt irgendwas ausspreche, muss es nicht genau so ankommen bei dir, kannst du die meisten Kommunikationsprobleme gut lösen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Jetzt hast du ja als Sportpsychologin ja eher die Möglichkeit oder die Situation, mit den Athleten in Ruhe zu reden, tiefgehend zu arbeiten. Wie kann ein Trainer in Stresssituationen seine Message an den Mann bringen, so dass der Sportler das versteht? Weil in so einer Stresssituation hast du ja meistens so eine Scheuklappe auf und bist vielleicht auch gar nicht mehr so groß wahrnehmungsfähig. Also ich sage halt immer, halt die Informationspakete klein, zwei, drei Sätze, wiederhol die. Wie siehst du das? Hast du da andere Erfahrungen?
Also, ich stimme dir dazu. Klare Sätze, kurze Sätze, alles andere wird nicht aufgenommen. Da hast du keine Zeit dafür. Du machst eine klare Ansage, du sagst das und das. Ich würde es jetzt nochmal hinterfragen. Ist es angekommen oder was habe ich gerade gesagt? Was nimmst du dafür mit? Aber es wirklich klar zu kommunizieren, es ist immer eine Frage: Bin ich im Wettkampf? Bin ich im Training? Im Wettkampf hast du die Zeit nicht. Im Training hast du die Zeit und könntest es anders nochmal erklären. Aber dann präzise, klar sagen, das sind wichtige Punkte. Das erwarte ich mir jetzt zum Beispiel. Wie schaut es bei dir aus? Dann kannst du auch einfach mal sagen, okay, darauf möchte ich jetzt den Fokus legen. Fokussiert euch darauf. Dann gibst du wieder eine Richtung vor oder sagst, hier, guck mal, das könntest du jetzt tun. Kannst einfach ein paar Sachen vorgeben.
Ja, ich lege da auch immer Wert auf Augenkontakt, weil dann weiß ich halt auch, der Spieler nimmt mich wahr. Ja, solange ich ihm in die Augen oder er mir in die Augen schaut, weiß ich, er hat den Fokus auf mich und dann kann ich halt auch mit ihm reden. Wenn ich weiß, er guckt wieder auf den Platz, ist er gedanklich halt auch schon wieder weg.
Ja, wobei es auch viele Spieler gibt, die das, also gibt manche Menschen, die können halt Augenkontakt nicht halten, aber dieses,
Ja,
hey,
gut.
guck mal kurz und dann auch direkt ansprechen. Ich meine, dasselbe ist, man als Trainer alleine, wenn du mal auf deine Körpersprache achtest und sei es, vor dir steht das Team, du stehst mit der Körpersprache aber zur Seite, bin ich mir sicher, die Message kommt nicht beim Team an. Wenn du halt denen direkt zugewandt bist und jetzt vielleicht auch nicht so eine geschlossene Körperhaltung hast, sondern eher offener, dann kommt die ganze Nachricht auch wirklich an. Und es wird immer Kandidaten geben, die werden es falsch verstehen. Es gibt Kandidaten, die wollen es nicht verstehen. Und manche nehmen sich zu sehr zu Herzen und andere geht es in ein Ohr rein und das andere raus.
Da haben wir denn diese verschiedenen Kommunikationsebenen. Ne? Man will eigentlich irgendwas auf der Sachebene kommunizieren, es wird aber auf der Emotionsebene wahrgenommen oder Appellebene, was ja dann nochmal eindringlicher ist. Und dann fühlt der eine sich vielleicht angegriffen, obwohl das gar nicht beabsichtigt war.
Genau, aber sowas siehst du dann auch relativ schnell im Verhalten. Weil er
Die
sich dann,
Körpersprache ist auch ganz wichtig.
genau, der geht in so eine Abwehrhaltung und dann kannst du sagen, wie hast du es denn gerade verstanden? Wie hast du es aufgefasst? Also, es macht schon Sinn, seine Spieler zu kennen. Du wirst nicht immer die Zeit dafür haben, aber mal so grob zu wissen, mit dem und dem kann ich so umgehen und dem vielleicht so, macht einfach Sinn.
Ja, wobei das ja dann andersrum dann auch funktioniert, ne? Irgendwann weiß der Spieler, wie er mit dem Trainer umzugehen hat oder wie der Trainer in verschiedenen Situationen tickt. Wo liegen Grenzen zum Beispiel? Das pegelt sich ja auch immer so ein bisschen mit der Zeit dann ein.
Also dieses, wenn du merkst, dein Trainer ist in einer Stresssituation, dann würde ich mich als Spieler mal schleichen. Weil ich glaube nicht, dass du da eine konstruktive Kritik oder sonst was zurückbekommst. Der ist gerade vielleicht selber mit sich beschäftigt, macht da irgendwas. Macht vielleicht keinen Sinn als Spieler.
Ja, unser ehemaliger Jugendtrainer, der Andi, den wir auch mal hier im Interview hatten, der hatte dann immer so die Eigenheit, wenn er da richtig fokussiert und angespannt war, dann hat er sich so mal auf die Knie abgestürzt und sein Käppi umgedreht und dann wusstest du, jetzt ist er im Wettkampfmodus, jetzt darfst du dir nicht blöd kommen.
Aber das ist super. Also, das ist halt ein klares Signal, das ist ein klares Zeichen. Wenn das so und so ist, dann ist es für die Spieler auch klar. Dann wissen sie, jetzt komme ich halt nicht hin. Musst du einfach gucken, wie es funktioniert. Es ist völlig okay zu sagen, nee, jetzt will ich euch gerade nicht. Dann musst du sie halt irgendwann mal doch wieder einbinden. Und wenn du merkst, da kommen so Fragen auf, das würde ich tendenziell immer mitnehmen.
Fragen sollte man zulassen. Meine Erfahrung ist halt immer so, lange Spieler fragen, sind sie interessiert. Und wenn sie irgendwann nicht mehr fragen, dann hast du so halt verloren und dann ist halt auch vorbei. Und ich finde, das gehört auch zu so einem Vertrauensverhältnis zwischen Coach und Spieler, Coach und Team dazu, auch immer eine Gesprächsgrundlage anzubieten, ein offenes Ohr zu haben, um halt mögliche Probleme, die auftreten könnten, auch wirklich zu kommunizieren und dann auch gegebenenfalls zu lösen.
Im Endeffekt baut ihr eine Vertrauensbasis auf. Das ist für meine Arbeit genauso die Grundlage. Ich muss eine gute Vertrauensbasis haben, damit mir gewisse Sachen auch anvertraut werden. Und das brauchst du halt als Trainer, Athlet, genauso.
Was gibt es da so No-Gos in der Kommunikation, von denen du abraten würdest?
No-Gos. Also wenn ich merke, einer macht sich jetzt selber schon fertig, dann würde ich jetzt nicht einen draufsetzen. Das macht keinen Sinn. Und ich würde immer zuerst bei mir auch so ein bisschen den Check-in machen, was will ich denn gerade eigentlich sagen? Also kommt das an, was ich sagen will, oder sei es, man hat einen Konflikt mit einem Athleten und man merkt schon, man selber ist bei 180, dann kannst du dir vorstellen, ein Athlet wird auch bei 180 sein, wie viel die Kommunikation dann Sinn macht.
Richtig.
Kannst du dir auch eigenständig beantworten.
Genau, das hatten wir ja auch vor kurzem angesprochen. Man sollte halt nicht emotionalisiert in ein Problemgespräch gehen, da sollte man halt also innerlich so ein bisschen Abstand halten. Und den Athleten dann vielleicht erstmal auf einer emotionalen Ebene durch Verständnis abholen, in die Sachebene wieder runterziehen, um dann wieder Argumente austauschen zu können.
Du kannst auch super bei so einem Gespräch mal hingehen und sagen, also man tendiert dann dazu zu sagen, du. Super. Auf einen anderen einprügeln ist einfach. Verbal.
Ist einfach, so. Ja.
Aus seiner Ebene zu sagen, das wünsche ich mir oder das erwarte ich so ein bisschen, dann bist du bei dir. Du bietest dem anderen wenig Angriffsfläche auf einmal. Also wenn du merkst, man tendiert dazu zu sagen, dein Problem, du machst das, das ist deine Schuld, mal zu sich zu sagen, das wünsche ich mir eigentlich oder aus meiner Perspektive ist es so und so, weil deine Perspektive ist anders als meine, ist anders als die vom Athlet.
Also macht es schon mal Sinn, auch die Gegenperspektive mal einzunehmen.
Du kannst genauso mal sagen, okay, was glaubst du denn? Du kannst es in so einer Situation zum Beispiel machen, wenn du sagst, okay, du hast einen Athleten, du hast den Trainer, du hast jetzt zum Beispiel meine Position auch noch besetzt, dann dieses, was glaubst du denn, was würde dein Athlet jetzt sagen? Dann nimmst du mal die andere Position ein, sorgt für eine super Dynamik und dann kommt dieses Verständnis wieder auf.
Da sind wir jetzt aber auch schon so fast in diesem nächsten Punkt drin, Coach to Coach. Sind das Punkte, die du dann auch mit Trainern direkt besprichst? Also ich denke mal, wenn du jetzt im Staff von Dachau Thunder bist, dann bist du ja da Mitglied der Truppe und da wirst du ja bestimmt dann auch mal Feedback geben. Du, pass mal auf, das habe ich hier beobachtet. Könnte man vielleicht auch anders lösen?
Ja, also grundsätzlich, ich beobachte unfassbar viel. Ich kriege auch relativ viel auf dem Platz einfach mit, weil ich einfach überall zugucken kann im Endeffekt. Und klar, es gibt manchmal Trainer, die dann sagen, du, wie siehst denn du das gerade? Kannst du mir mal was dazu sagen? Wie würdest du sowas handeln? Oder du hast die Situation, der Coach gibt was vor, sagt, wir machen jetzt die und die Aufgabe und du hast einen vielleicht neu dazugekommenen Spieler oder einen, der schon länger dabei ist und versteht die Aufgabe einfach nicht. Und dann macht vielleicht der Coach nicht mehr. Also es gibt nur einmal die Anleitung, ansonsten passiert gar nichts und gibt dann vielleicht noch einen Anschluss, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Dann kannst du halt mal aus der Perspektive hingehen und sagen, zeig's ihm doch. Mach's vor. Geh das mal Schritt für Schritt mit ihm durch. Lass einen erfahrenen Athleten vor ihm laufen, dass er das davon lernen kann. Das sind manchmal so Sachen, wenn du halt in deiner Rolle als Trainer so ein bisschen festgefahren bist oder auch einfach weißt, das mache ich halt immer so. So einen äußeren Blickwinkel mal dazu zu haben, ist ganz sinnvoll. Ansonsten, vieles, was ich im Training beobachte, beobachte ich für mich, für meine Arbeit. Manche Punkte sind dann so, wo ich sage, okay, glaube ich, hilft dem Headcoach, hilft dem und dem. Oder ich werde auch gefragt, hey, kannst du mal bei mir zugucken? Ich glaube, da ist was.
Gibst du denen dann auch mal so Seminare zu bestimmten Themen?
Ja, also grundsätzlich mache ich Workshops, sei es jetzt für die Athleten, sei es für die Trainer. Es macht einfach Sinn, sich mal anzuschauen, welcher Trainertyp bin ich eigentlich. Weil irgendeinen Trainer hast du mal zugeschaut, dann hast du von dem gelernt, dann übernimmst du dieses Verhalten. Ist halt die Frage, macht das Verhalten Sinn für dich? Und dann ist es halt wirklich bei Coach to Coach dieses, okay, für manche Themen musst du sensibilisieren, sagen, diese Themen gibt es im Übrigen auch und da brauche ich keine Kommentare von, oh, du Weichei oder sonst was. Genau, also kommt immer mehr, macht definitiv Sinn, auch einem Coach zu sagen, hier, das sind Themen, da kannst du dein Team auch einfach unterstützen, das kannst du anbieten und auch zu sagen, und hier ist im Übrigen deine Rolle vorbei, das kannst du nicht mehr machen.
Jetzt ist ja zum Beispiel dann so eine Bezeichnung, so wie Weichei und sowas, das ist ja nicht wertschätzend, das geht ja schon so in eine gewisse Toxigkeit. Versuchst du da die Leuten dann halt auch zu sagen, also gut, es gibt so Verhältnisse zwischen Spieler und Trainer, da ist sowas erlaubt, weil man sich irgendwie drauf mehr oder weniger geeinigt hat, dass es okay ist, aber versuchst du dann auch darauf zu achten oder beizubringen, ist nicht gut, wenn du die Leute beleidigst oder so, das sollte halt schon immer so auf Augenhöhe sein?
Ja, also es ist einfach so, deswegen beobachte ich am Anfang relativ viel, weil ich auch einfach verstehen muss, wie ist denn da die Dynamik? Es gibt einfach Spieler, ganz im Ernst, das ist halt die Kommunikation, das funktioniert aber auch bei denen. Und wenn es funktioniert, dann sollen sie es machen. Das ist mir dann im Endeffekt völlig egal, das ist okay, das können sie machen. Wenn du aber merkst, das funktioniert vielleicht nicht so und du kriegst meistens irgendwie das Feedback auch vom Spieler, also in meiner Position ist halt, mir wird das dann gesagt. Die kommen dann zu mir und sagen, hey du, das ist voll so und so, ist jetzt nicht so gut für mich. Mein erster Kommentar meistens ist dann, hast du es deinem Trainer schon mal gesagt? Und wenn du weißt, das ist nicht, dann ist es halt die Frage, entbindet der mich dann in dem Moment von meiner Schweigepflicht, sagt, ich darf es in seinem Namen an Trainer weitergeben, ansonsten gebe ich sozusagen anonym an den Trainer
als
weiter.
Als allgemeines Feedback dann. Ne?
Genau, also ganz oft ist es auch dieses, wenn du selber im Training bist und du gibst danach zum Beispiel nach dem Training Feedback an dein Team, meistens wird es negativ sein. Es wird so ein, das war heute nicht gut, das hat mich gestört, das müssen wir verbessern, das ist auch nicht gut und warum sind wir so und so viele Leute oder was habt ihr jetzt da eigentlich veranstaltet? Gut, wie viel Sinn das macht, nervt halt irgendwann das Team. Es macht ja auch einfach keinen Bock. Und dann mal
das musste ich in der Tat auch erst lernen, dass ich am Ende des Trainings eben halt auch die positiven Sachen rausarbeite, damit die Leute auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, weil das gute Gefühl eher dafür sorgt, Sachen im Gehirn zu verknüpfen.
Das ist exakt das, was ich mache. Ich bin wirklich hingegangen und habe gesagt, hey, bitte eine positive Sache am Ende. Und du merkst es auf einmal, also am Anfang sind die überrascht, egal in welcher Sportart, wenn du auf einmal was Positives zurückgemeldet bekommst.
Du kriegst auf einmal so ein Strahlen im Gesicht zurück.
Das ist der Hammer. Oder verwirrte Blicke. Da kannst du wirklich alles an Blicken mitbekommen. Aber es macht Sinn. Du musst die ja auch irgendwo abfangen. Ich habe ja auch keinen Bock ins Training zu gehen, wenn es nur heißt, das war schlecht. Ich komme ins Training, wenn ich weiß, da kommt auch was Positives. Und das zeigt einfach Wirkung.
Bist du auch beteiligt an Konfliktgesprächen beziehungsweise an der Lösung von Konflikten? Kannst du da Hilfestellung geben?
Ja, wenn ich wirklich dazu geholt werde sozusagen und das im gegenseitigen Einverständnis ist, dass ich mitmachen, also mitmachen, ich meine jetzt nicht im Konflikt mit, aber da vermitteln soll im Endeffekt. Also ich,
so eine Moderation dann quasi.
Genau, das kann durchaus sein. Also ich ist dann wieder diese Sache, beide Seiten sollen gehört werden, beide Seiten sollen sich äußern können. Ich vermittle zwischen den beiden. Und dann dieses Fokus auf, okay, wie können wir denn jetzt weitermachen? Und es gibt auch Konflikte, da wird es nicht weitergehen.
Was sollte man denn bei so einem Konfliktgespräch beachten, um möglichst zu einem positiven Ergebnis zu kommen?
Die Erwartungen klären an das Gespräch. Was wird erwartet? Und Punkt Nummer eins, ausreden lassen. Weil das ist der erste Punkt an der Wertschätzung. Der soll reden dürfen. Und egal welche Situation, und dann halt nicht dieses du, sondern erzähl aus deiner Perspektive. Und damit machst du schon relativ viel, und dann ist es wirklich halt, wenn du selber in Konflikt involviert bist, dann kannst du halt nicht diese Vermittlerrolle einnehmen. Dann brauchst du wirklich jemanden extern, aber dieses erstmal einfach mal ausreden lassen und halt du klärst so ein paar Regeln wie ausreden, wir sind wertschätzend, es wird hier keiner beleidigt oder sonst was. Das ist somit der erste Schritt, den du machst.
Also du sagst dann im Prinzip auch, es wäre wichtig, da eine neutrale oder Vertrauensperson mit dabei zu haben, die versucht, zwischen beiden Seiten irgendwie zu moderieren.
Also gewisse Konflikte werden zum Beispiel Athlet, Trainer oder in welcher Position auch immer selber klären können. Wenn du merkst, der ist schon so tief, der Konflikt, dann macht es halt wirklich Sinn, dass da jemand ist, der halt neutral ist. Es muss wichtig sein, der darf auf keiner Seite stehen. Ich bin da eine neutrale Person, ich versuche zwischen euch zu vermitteln. Und dann macht es Sinn, da einfach mitzumachen. Dann hast du eine Chance, dass dieser Konflikt gelöst wird. Aber es ist halt auch eine Frage, wie weit ist der Konflikt schon? Und irgendwann wird es halt nicht mehr gehen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe dann so eher das Gefühl, wenn es soweit ist, dass eine Vertrauensperson mit dazukommen muss, ist es wahrscheinlich schwierig, sich auf dem Platz wieder normal zu begegnen, oder?
Naja, also auch wenn das jetzt meine Position ist und ich sage, okay, ich bin der Vermittler sozusagen, dann ist das in diesem Raum und das wird ja danach auch besprochen, wie es jetzt weitergeht. Also es ist nicht so, dass wir den Raum dann verlassen und irgendwas noch in der Luft steht. Nee, wir besprechen, wie es weitergeht. Und dann weißt du es natürlich, du kannst das Ganze ein bisschen im Blick haben, aber wenn das Gespräch beendet ist, ist das Gespräch beendet. Und dann gehen wir wieder in unsere Rollen zurück.
Okay. Also sollte man schon so einen Plan haben, Checkliste, okay, das sind die Bedingungen dafür, dass es jetzt irgendwie weitergeht und die müssen von beiden Seiten eingehalten werden.
Naja, im Endeffekt machen die beiden Seiten das aus. Die besprechen zusammen, was sie wollen und was sie nicht.
Ja klar, der Trainer wird ja immer eine Vorstellung haben, okay, Spieler, ich erwarte jetzt das und das von dir und der Spieler sagt zum Trainer, dafür möchte ich aber so und so behandelt werden, zum Beispiel.
Im Endeffekt, es geht doch immer darum, dass man die Bedürfnisse irgendwie erfüllt. Und sobald du halt wertschätzend bist und sagst, okay, das ist mein Bedürfnis, das und das kann ich machen zum Beispiel.
Ja, ich verstehe auch alles, was du sagst und ich finde das halt auch gut. Die Schwierigkeit ist natürlich, wir haben mit den Trainern, mit denen wir zu tun haben, gerade im Amateursport, haben wir ja Leute, die kommen halt aus dem Berufsleben, die sind halt irgendwie Kaufleute oder Handwerker oder hast du nicht gesehen. Da lernst du sowas nicht, ne? Daher finde ich es schon ziemlich klasse, dass ein Team wie Dachau Sander da die Notwendigkeit erkannt hat, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten. Aber man sieht auch immer sehr oft bei vielen Teams, die haben das nicht und da geht dann halt auch immer sehr viel schief.
Es hat schon eine Auswirkung. Es macht einen Benefit.
Dann ist halt eine Frage, also wirst du jetzt nicht beantworten, um Gottes Willen. Kann man sich sowas leisten, Sportpsychologen, ne?
Ja, das ist so die Frage. Nee, also man kann, ich meine, grob gesagt, klar, für mich gibt es eine Gebührenordnung. Also ich habe sowas jetzt bei Einzelbetreuungen. Da hast du einen klaren Preis, den kann ich festlegen. Im Endeffekt, da orientiere ich mich dran. Und dann bei einem Team ist immer die Frage, wie viel ist es dem Team wert?
Jetzt haben wir schon oft das Wort Team benutzt. Was macht denn ein gutes Team für dich aus?
Ein gutes Team stellt eine Einheit dar. Die gehen gemeinsam in den Wettkampf rein, die verlieren gemeinsam und die gewinnen gemeinsam. Die sind auch in der Lage, Probleme untereinander zu lösen. Das muss vielleicht gar nicht ein Trainer mitbekommen, das muss ich vielleicht gar nicht mitbekommen. Die fangen an, das unter sich zu lösen. Ein gutes Team schafft es, wenn einer mal down ist, den rauszuziehen, bringt dem Verständnis entgegen und macht sich bitte nicht untereinander fertig. Das braucht man als Team einfach nicht. Die werden auch so ein bisschen, klar, die haben ihre Strukturen. Ein Team hat auch eine gewisse Anzahl an Regeln für sich. Die haben sich irgendwann mal entwickelt, die sind gut, die werden aber befolgt. Also ein wirklich gutes Team ist jetzt nicht immer heile Welt, da wird es auch Krisen und sonst was geben, aber das wird das lösen können. Klar werden sie manchmal auch Unterstützung brauchen, die haben auch einfach Spaß an dem Ganzen, die unterstützen sich vor allem.
Wichtig ist ja mal auch die Gruppendynamik in so einem Team. Also in dem Team, wo ich letztes Jahr war, hatten wir das Problem gehabt, wir hatten zwar eine Mannschaft, aber da gab es jetzt halt mehrere Teams drin, die quasi für sich gearbeitet haben, ohne jetzt auf den Rest der Mannschaft zu gucken. Sowas ist ja dann auch schon recht toxisch. Wie kriege ich denn jetzt halt auch so eine Gruppendynamik hin, die positiv ist, dass ich alle ins Boot hole?
Also, dass du so ein paar Untergruppen haben wirst, wird dir immer irgendwie passieren. Manche verstehen sich halt besser, manche eher weniger. Geht halt darum, dass sie sich akzeptieren im Team und dann halt gemeinsam an ihrem Ziel sozusagen arbeiten. Dynamik, du kannst Übungen machen. Also als Sportpsychologe hast du eine gute Anzahl an Übungen an der Hand, die du machen kannst. Die kommen spielerisch in gewisse Themen rein. Und am meisten hilft, sie müssen ein Problem zusammen lösen. Und sie werden es nur als Team lösen können. Dann fangen sie an, miteinander zu reden, merken, ich brauche die Unterstützung von meinem Team. Und dann kannst du auch mit so ein paar anderen Sachen ihnen einfach mal bildlich machen, wenn ich euch einen rausziehe, funktioniert es nicht mehr.
Jetzt wollte ich schon wieder was fragen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das ist schlimm heute.
Liegt vielleicht daran, dass es der zweite Versuch ist, sozusagen.
Ja, und ich wollte heute eigentlich früh schlafen gehen. Ich habe morgen wieder Camp. Uiuiui. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. So, was haben wir denn hier noch so an Punkten? So, Kommunikation hatten wir schon so ein bisschen, ne? Visualisierung hatten wir auch. Ja. Zielsetzung ist ein interessantes Thema. Auch eine Erfahrung aus dem letzten Jahr. Jetzt hast du halt so ein Team, wo was ja dann sagt, okay, wir wollen möglichst Erster werden. Dann kommt die Realität, nämlich du hast da eine Bank voll Amateursportler, die vielleicht auch gar nicht wissen, was es bedeutet, sich als Sportler zu verhalten. Und dann merkst du halt, die Zielsetzung war doch irgendwie ziemlich unrealistisch und das Ziel wurde ansatzweise nicht erreicht. Wie setzt man sich gute Ziele und wie erreiche ich die?
Du setzt dir vor allem Ziel, das du realistisch auch irgendwie erreichen kannst. Also sich jetzt ein Ziel zu setzen, wo du schon weißt, im Vorhinein funktioniert eh nicht, macht keinen Sinn. Es gibt diese nette Smart-Regel, kann man immer ganz gut nachschauen. Du machst es halt spezifisch, du machst dir auch einen Zeitpunkt. Bis da und da will ich das erreicht haben und dann setzt du bitte Zwischenziele. Die geben so ein bisschen
und
den...
messbar.
Genau. Also du musst halt so realitätsnah wie möglich bleiben. Klar, du wirst dir ein Ziel setzen, was über der Realität ist, weil du willst ja was anderes erreichen. Aber du machst es halt messbar, du machst Zwischenziele, fördert die Motivation. Für Zwischenziele belohnt man sich dann auch. So einfach es klingt, wird oft vergessen. Und dann kannst du halt auch so drei Zielarten im Endeffekt machen. Sei es, ich mache jetzt ein Ergebnisziel. Das könnte das größte Ziel zum Beispiel sein. Keine Ahnung, ich will aufsteigen, ich will den ersten Platz machen, ich will nicht absteigen, was auch immer. Dann machst du so ein technisches Ziel, so nach dem Motto, okay, das und das muss ich an Technik zum Beispiel noch lernen. Das müssen wir vertiefen. Das sollten wir vielleicht wieder weglassen.
Das brauchen wir noch an Wissen, das brauchen wir noch an Materialien.
Genau, das musst du einfach mal herausfinden. Muss natürlich auch wissen, auf welchem Stand sind wir überhaupt. Womit fangen wir an? Und dann kannst du noch so Prozessziele setzen wie: Ich mache mehr Teambuilding, ich mache Konzentrationsübungen, ich mache Aufmerksamkeitsübungen, Achtsamkeit, was für Selbstvertrauen. Und dann arbeitest du im Endeffekt mit diesen Prozess- und Technikzielen und die werden dich zu deinem Ergebnisziel tragen.
Zum Erreichen eines Ziels gehört ja auch Motivation. Ja, die Energie aufbringen, ein Ziel überhaupt zu verfolgen. Wie kriege ich das mit einer Motivation hin? Wie kann ich Leute begeistern, jetzt ihren Arsch zum Training zu bewegen und vielleicht mehr als nur die anderthalb Stunden Trainingszeit zu ackern, die wir da an offizieller Trainingszeit haben?
Jeder Spieler bringt seine eigene Motivation mit. Das ist seine innere. Mancher macht einfach gerne mehr, ein anderer sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ansonsten, wenn du wirklich Ziele hast, du kannst auch eine Mannschaft ein Ziel setzen lassen. Zu sagen, okay, was ist denn euer Ziel? Was wollt ihr erreichen und gleichst das dann an? Dann ist das ihr Ziel, hinter dem stehen sie dann und das wird die Motivation tragen. Und die ganzen Zwischenschritte mit, ich belohne mich mal, tragen im Endeffekt dazu bei, dass du die Motivation haben wirst und du wirst nicht immer motiviert sein. Das ist einfach so, du brauchst eine gewisse Disziplin auch. Aber wenn du weißt, dafür mache ich es und du weißt vor allem, das bringe ich mit für den gesamten Weg, dann trägt sich das ganz gut durch.
Wobei man dann halt auch als Trainer sich für sich dann halt auch entscheiden muss, okay, was für Ziele habe ich vielleicht als Trainer? Decken die sich mit dem Team oder mit den Zielen des Teams? Und wenn das halt nicht übereinstimmt, dann bin ich vielleicht auch nicht der richtige Trainer dafür.
Genau, du musst selber wissen, das ist mein Ziel. Jeder wird selber seine Punkte haben, wo er sagt, okay, daran muss ich noch arbeiten, das kann ich verfeinern. Und wenn du merkst, die Ziele vom Trainerteam zum Beispiel oder von einem einzelnen Trainer und deiner Mannschaft sind so komplett unterschiedlich, dann musst du dir irgendwann mal Gedanken machen. Gleicht man sich irgendwie an oder findet man einen anderen Weg?
Kurz mal raus aus dem Thema. Hast du noch einen Song? Willst du noch irgendwas auf die Playlist packen? Willst du dich verewigen?
Immer gerne. Wir machen noch von Adele Oh My God.
Oh mein Gott, ja, schon wieder ein Frauensong.
Gerne.
Ja, das hat man davon, wenn man eine Frau in die Sendung holt.
Aber andere Frage, willst du eine Übung machen?
Ja. Ich will eine Übung machen?
Ja.
Hast du eine parat?
Ja,
ja, dann hau raus.
Was glaubst du, wie groß deine Aufmerksamkeit, Konzentration gerade ist?
Es geht.
Okay.
Also soll ich das jetzt skalieren?
Nee, dann hätte ich schon danach gefragt.
Okay.
Okay. Du brauchst im Endeffekt nur deine beiden Hände. Und zwar machst du mal zwei Peace-Zeichen. Okay. Als nächstes machst du das Okay-Zeichen.
Okay.
Genau. Ja. Und du wechselst jetzt einfach mal zwischen denen. Immer wieder hin und her.
Ja.
Kannst es auch schneller machen. Genau. Jetzt macht eine Hand ein Peace-Zeichen. Eine Hand macht das Okay-Zeichen.
Ja.
Und jetzt.
Okay, das.
Jetzt wirst du wechseln.
Ja.
Jetzt musst du dich halt anfangen zu konzentrieren, damit das funktioniert.
Ja, ich merke schon. Das ist tricky. Das ist gut.
Genau.
Ja, da hapert es schon.
Einfach weiter.
Das solltet ihr mal zu Hause auch machen.
Genau. Also das ist eine Sache, das kannst du halt super easy mal machen. Fördert so ein bisschen Konzentration. Man merkt halt, man wird so ein bisschen wacher, man muss sich konzentrieren. Ist so eine Mini-Übung, die man halt im Alltag auch mal einbauen kann.
Und man hat mal Lacher mit dabei.
Richtig. Und man merkt eine Verbesserung, wenn man es lang genug übt.
Ja, das ist ja so mit allen Dingen, die man so übt. Jetzt hast du noch eine Vokabel genannt, Achtsamkeit. Was ist das für dich?
Achtsamkeit ist für mich, dass du im Hier und Jetzt bist, also in der Gegenwart, nicht irgendwie in der Vergangenheit bist. Du bist auch nicht irgendwo in der Zukunft. Du bewertest nicht. Du bist einfach da. Also es ist wirklich dieses, sei es jetzt, ich schaue einfach mal, ich guck mal, wie sitze ich eigentlich gerade? Wo berühre ich vielleicht gerade meinen Stuhl? Du kommst zurück in den Moment. Und ganz oft, wenn man so sagt, man hat so Versagensängste oder so, bist du irgendwo Vergangenheit oder Zukunft und nicht mehr im Moment. Achtsamkeit ist super wichtig, um einfach dann auch wirklich im Moment zu bleiben und dann auch die Leistung abrufen zu können.
Ja, die Achtsamkeit kommt ja so ein bisschen aus dieser aus diesem Zen-Buddhismus, der jetzt ja auch so ein bisschen unsere westliche Philosophie mit einkehrt. Wie wichtig ist denn Achtsamkeit für den Sport?
Wichtig. Komplett klare Ansage, man sollte es nicht vernachlässigen. Ich war selber immer jemand, der gesagt hat, oh, Achtsamkeit, Meditation, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe es dann einfach ausprobiert, ich habe einen Benefit gemerkt, ich habe es gemacht.
Wobei ja ne, die Vorstellung von Meditation ja immer so ein bisschen klischeehaft ist. Ne? Du sitzt da im Lotussitz und machst da deine Fingerübungen und machst Om. Das ist ja keine Meditation. Du kannst da einfach auch bequem auf dem Stuhl sitzen, atmest tief, hörst in dich rein, um mal zu gucken, wie ist deine Gefühlslage, beziehungsweise deine Gefühlslage wieder so in Einklang zu bringen. Ne?
Und es geht vor allem darum, halt mal diese Gedanken, ich will jetzt nicht sagen auszuschalten, aber einfach zu akzeptieren, dass sie da sind und Gedanken sind Gedanken und nicht mehr. Mhm. Man muss die nicht bewerten, man muss nicht auf die eingehen. Ist im Sport genauso wichtig. Du musst einfach da sein können.
Mhm. Was gibt es denn da so für Übungen, um so ein gewisses Maß an Achtsamkeit zu erreichen, um im Hier und Jetzt zu verweilen?
Der erste Punkt, kannst immer gucken, wie stehe ich. Kannst immer so ein bisschen gucken, okay, wie stehe ich gerade, wackele ich gerade, stehe ich wirklich auf einem Bein mehr als auf dem anderen? Das kannst du als erstes machen. Du kannst mal bewusst deine Umgebung wahrnehmen. So, was sehe ich gerade, was höre ich gerade, wenn du wirklich in den Moment zurückkehrst. Ansonsten mit ein paar Atemübungen kannst du auch zumindest diese Ruhe wieder ein bisschen mehr reinbringen. Und aus dem psychologischen Kontext, es gibt diese Rosinenübung.
Aha.
Weiß ich, sagt's dir was? Oder?
Nein, kenne ich nicht. Ich höre dir aufmerksam zu.
Du kannst eine Rosine verwenden oder du kannst eine Mandel oder was auch immer im Endeffekt verwenden und du fängst halt an, du nimmst die Rosine zum Beispiel in die Hand und schaust mal, okay, wie fühlt sich die an? Mhm. Das heißt, du beziehst alle Sinne auf einmal mit ein. Dann guckst du vielleicht, gibt es ein Geräusch, dann nimmst du die in den Mund, beißt vielleicht noch nicht irgendwie zu und guckst einfach mal mit allen Sinnen, was habe ich da eigentlich gerade? Ist eine super Übung, um halt wirklich achtsam zu sein und das alles mal zu üben. Wie gesagt, kann man mit Rosine machen, kann man mit einer Mandel machen, Blaubeere, was auch immer. Müsste man auch relativ viel Anleitung dazu im Internet finden.
Ja, das ist ja momentan so ein Hype um die Achtsamkeit. Also das wird ja gerade gut kommuniziert, das Thema. Ich finde es auch wichtig, ich beschäftige mich auch so ein bisschen damit und muss auch sagen, seitdem ich mich damit beschäftige, habe ich auch einen Benefit davon. Ne? So ein bisschen mehr eine innere Balance gefunden, ein bisschen resilienter, stressresistenter. Da kann ich auch ein sehr gutes Buch empfehlen, das ist auch gar nicht trocken geschrieben, Die 7 Geheimnisse der Schildkröte. Ja, danke. Ja, das ist wirklich gut. Da geht's also es ist modern geschrieben und wird dann halt auch immer mit so kleinen Anekdoten dann erklärt, worum es da eigentlich gehen soll. Und rund um das Thema Achtsamkeit, vielleicht auch so sein Geist wieder zurückzuziehen von diesen ganzen Umwelteinflüssen, um sich mehr auf sich zu besinnen und auf seine Stärken zu besinnen. Ne, weil dadurch, dass wir von vielen Themen, von vielen Dingen in unserer Umwelt abgelenkt werden, konzentrieren wir uns nicht mehr auf uns selbst.
Das ist das ganze Thema. Du musst einfach mit dem Fokus bei dir bleiben können, nicht irgendwie zum gegnerischen Team wandern, sondern bei dir bleiben und dann ist es wirklich dieses, also am schnellsten oder am einfachsten sage ich jetzt mal, wenn wirklich jemand kommt und sagt, ich bin gerade komplett woanders, sag ich, wo stehst du denn gerade? Schau mal, schau dich um, bezieh mal alle Sinne mit ein, dann findest du wieder einen Zugang dazu.
Jetzt mal so ein bisschen eine andere Richtung, du und der Football. Dachau Thunder, was waren so deine lustigsten Momente beim Football oder die einprägsamsten Momente? Was macht dir da besonders Spaß?
Ich glaube, der Moment, der wirklich prägsam war, als ich das erste Mal da war. Weil sie kannten mich so ein bisschen von den Online-Kursen. Also ich war online im Training auch dabei. Aber da mal alle sozusagen in Person zu sehen, ich meine, ich hatte keine Berührungspunkte mit dem Sport, ja, das war so eine erste Sache, ich habe das mal gesehen, ich habe gedacht, oha, krass. Das war so mit der erste Moment. Dann, es gab ein Spiel, das habe ich ziemlich im Kopf, einfach weil, ich würde jetzt mal behaupten, das war so ein Punkt, wo, glaube ich, dem Team relativ gut helfen konnte, wo man einfach gemerkt hat, das macht einen Benefit, wenn du da bist und wenn du weißt, okay, die hauen dir jetzt nicht irgendwie gedanklich ab, Das war eine
Kannst
Verletzungsgeschichte.
du das? Achso,
Hat sich
okay.
jemand
Kannst du also
verletzt?
nicht festmachen.
Hat sich jemand verletzt? Mit Krankenwagen und sonst was. Und meine Aufgabe war es einfach, das Team dabei zu behalten. Und ich hatte die dann
Das
da.
ist in der Tat ein schwieriges, aber wichtiges Thema, ja.
Also ich hatte die wirklich da. Ich habe denen klar kommuniziert. Ich habe gesagt, hier, das und das machen wir jetzt. Sobald wir Infos haben, das geht an euch weiter. Ich habe die einfach kopfmäßig an diesem Platz gehalten. Und dann kam Krankenwagen, Head Coach kam zurück, hat gesagt, ich hab gesagt, bitte sagt dem Team, was Sache ist. Wir sind nochmal reingestartet, wir sind ins Training gestartet. Wir haben das Spiel gewonnen. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oha, du kannst da richtig was tun und das wird auch akzeptiert. Weil wenn die nicht kopfmäßig bei mir gewesen wären, hätte das nicht so funktioniert. Und hast das gegnerische Team gesehen, die waren mit dem Kopf irgendwo anders, aber ganz sicher nicht mehr auf dem Platz.
Ja, das hatten wir ja auch schon besprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Wie gehst du mit diesen Situationen um, wo sich jemand schwer verletzt? Und da gibt es ja dann auch Regeln, wie du dich als Trainer verhalten solltest. Und zwar halt die Spieler weg von der Verletzung holen, sie irgendwie beschäftigen, und danach aber auch wirklich transparent damit umgehen, was ist passiert, wie geht's weiter. Aber ganz wichtig ist halt auch immer zu gucken, wie geht's dem Team jetzt damit? Gibt es da irgendjemanden, der jetzt eine Schockerscheinung hat oder sowas? Und den darfst du ja dann auch nicht mehr spielen lassen, weil er dann für sich und andere eine Gefahr ist. Ein Schock kann ja auch unter Umständen auch lebensbedrohlich werden. Und da muss man halt auch sensibel für sein, um zu gucken, hey Jungs, geht's euch gut? Könnt ihr weiterspielen oder müssen wir das Spiel abbrechen? Na, das
Das
sollte man sich nicht zu schade für sein.
sind im Endeffekt auch die Fragen. Also du klärst einfach ab, wie geht's euch? Ist alles okay? Habt ihr Fragen? Und dann hast du natürlich, also ich hatte in der Übung auch einfach Zeit, mir die alle einmal anzugucken. Ich konnte die alle mal beobachten. Ich kannte sie zu dem Zeitpunkt auch, keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr zumindest schon. Das heißt, du hattest so ein bisschen das Gefühl dafür, für die Personen. Und dann war es auch wirklich so ein paar, wo ich gesagt habe, ich guck mal hin. War okay, die sind gut gestartet. Und dann hast du einfach gemerkt, das funktioniert. Das war dann keine Frage, die waren im Kopf da, die haben nachgefragt, aber wir hatten die einfach noch da am Platz. Und die waren nicht irgendwo sonst beim Krankenwagen oder sonst was. Nee, die waren bei uns.
Was bei Jugendlichen ja nochmal schwieriger wird, ne? Jugendliche oder ja, also unter 18-Jährige, die haben vielleicht so eine Situation noch nicht gehabt, die sind da vielleicht eher schockierter als Erwachsene, die da vielleicht schon ein bisschen abgeklärter sind. Aber man muss auf jeden Fall immer mal ein Auge drauf haben, finde ich auch.
Definitiv, also Jugendliche, die Erfahrung habe ich da noch nicht gemacht.
Ja, ich hatte vor ein paar Jahren eine B-Jugendmannschaft, also U16, und da saß dann wirklich einer dann so in sich zusammengesackt auf einer Bank, nachdem eine Verletzung direkt an unserer Sideline passiert ist, und der war richtig blass. Und ich habe dann halt schon gemerkt, dass er immer ruhiger geworden ist. Und dann bin ich dann halt auch mal zu ihm und so, hey, wie geht's dir? Beschäftigt dich das hier gerade? Und er so, ja, und traust dir noch zu spielen? Sagt ruhig, wenn es nicht so ist. Ja, und dann haben wir ihn halt rausgenommen. Also, das war so ein Spiel, da hat man nicht nur eine Verletzung, sondern gleich zwei mit zwei Krankenwageneinsätzen. Und sowas hinterlässt immer Spuren.
Geht an keinem vorbei.
Ja, weil man macht sich ja dann nicht nur Sorgen um seinen Teamkameraden, sondern machst du ja auch Gedanken über deine eigene Verletzlichkeit, ne? Auch wenn es unterbewusst ist.
Klar, flex, ich bin nicht der Nächste jetzt auf dem Platz.
Genau, ne? Was passiert dann? Und da ist es dann halt auch wichtig, dass du einen Staff hast, der da professionell abgeklärt, aber auch einfühlsam reagieren kann. Die dann einfach wissen, was zu tun ist.
Definitiv.
Wie siehst du denn so deine Rolle als Staff-Mitglied in diesem Team? Bist du da so voll drin? Bist du so ein bisschen die Team-Mutti oder bist du da so außen vor und sagst, du bist da nur Beobachter? Ich nehme da eine etwas unnahbare Position ein, um professionell arbeiten zu können, oder wird da auch mal rumgeflaxt?
Also ich habe mich am Anfang sozusagen dazu entschieden, ich bin Teil von dem gesamten System. Ich bin Teil vom Team, ich bin Teil vom Trainerteam. Natürlich wird da Witze gemacht. Das ist keine Frage. Da kommen irgendwelche Kommentare, dann gibt es einen Kommentar zurück. Völlig normal. Also ich bin da nicht die ganze Zeit nur, sage ich jetzt mal ernst und denke nur an meine Themen. Es ist genauso meine Aufgabe, einfach da mal Spaß mit denen zu haben. Und da bin ich auch voll dabei. Also ich werde mir da keinen Kommentar verkneifen. Aber du musst schon in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen objektiv bleiben können. Also manche Sachen muss ich halt da nicht wissen, will ich nicht wissen, muss ich nicht mit dabei sein. Könnte für meine...
Rookie-Taufen zum Beispiel.
Doch, da war ich bei den Damen.
Warst du dabei,
da war ich bei den Damen am Anfang dabei, ja. Das ist bei den Damen, bei den Herren war ich nicht dabei, weil das Team besteht schon relativ lang. Bei den Damen habe ich es mitbekommen sozusagen. War definitiv eine Erfahrung. Also ich fand's.
Bei Männern wird es dann FSK 18.
Eben, da muss ich dann nicht dabei sein, da gehe ich dann wieder.
Man muss so vorher klar machen, ein Nein ist ein Nein und nicht ein Ja.
Ja, also es ist halt einfach so die Sache, du bist Teil vom Team, ich bin gerne Teil vom Team, bin auch gerne dann irgendwann raus. Manche Sachen muss ich einfach nicht mitbekommen und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht mitbekommen.
Hast du auch einen Titel? Nennen sie dich Doc oder Coach oder...
Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich wäre ich irgendwo Psycho genannt. Könnte ich mir vorstellen. Wäre in Ordnung. Kann ich mit leben.
Okay, da habe ich noch einen Titel. Und zwar von Post Malone Psycho.
Genau, also kann durch.
Nur für dich.
Sehr freundlich. Kann sein, dass ich den Titel irgendwo habe. Ich glaube, Coach habe ich auch. Ey, ganz im Ernst, ist mir auch relativ egal.
Naja, ich meine, ist ja auch irgendwo eine Ehrung, ne, wenn man so einen Titel bekommt.
Ja, ich bin mal gespannt, was ich habe. Ich glaube, ich bin vor allem dafür bekannt, dass ich, wenn wir abends im Training sind, mir ist halt auch relativ schnell kalt, muss man einfach dazu sagen. Ich meine, ich stehe da die meiste Zeit. Also ich glaube, bis Mai oder so habe ich bestimmt Winterschuhe an. Das ist auch schon bekannt, dass ich einfach meistens relativ viel anhabe, weil ich einfach zu schnell friere.
Aber ich stelle es mir halt auch hart vor, da immer beim Training dann da an der Sideline zu stehen und dann zu beobachten, sich vielleicht nochmal Notizen zu machen. Oder bist du da auch irgendwie mit auf dem Feld in den Übungen drin? Oder?
Bin komplett mit drin. Also momentan gehören mir so die ersten paar Minuten.
Was machst du da?
Komplett unterschiedlich. Kommt auf die Themen an, kommt drauf an, wie ich, also ich muss mir auch Gedanken machen, wie ich das Ganze aufbauen will, was wir wann machen. Das führst du dann halt im Endeffekt durch. Und dann bin ich aber wirklich, keine Ahnung, ich stehe einen Teil bei der Offense dabei, ich stehe einen Teil bei der Defense dabei. Ich habe ein Auge dafür, wer ist verletzt, wer steht vielleicht so an der Kante. Gehe auch hin, wenn jemand verletzt ist und frage, hey, wie geht's dir? Ist alles okay? Brauchst du mich irgendwie? Also ich stehe nicht an der Seite, ich bin meistens mit dabei. Sei es, ich stehe bei der Defense irgendwo, ich stehe bei der Offense irgendwo. Ich gehe auch relativ viel rum, um einfach jede Gruppe so ein bisschen zu sehen. Kann dir aber genauso passieren, dass ein Coach zu mir kommt und sagt, hey, kannst du heute mal bei uns sein? Dann bist du da.
Jetzt zu dieser Jahreszeit werdet ihr jetzt ja wahrscheinlich so Richtung Spielzuginstallation sein, um sich dann jetzt auf die nahende Saison vorzubereiten. Was wären da jetzt so die ersten 20 Minuten, die du morgen machen würdest?
Als erstes habe ich keine 20 Minuten, ich krieg nur 10.
Okay, dann nur 10.
Nee, also ich würde gucken, also ich bin ein bisschen früher da, ich schaue mal, wie ist die Stimmung. Wenn es jetzt ein Training ist, schaue ich, keine Ahnung, machen wir was zum Thema Konzentration, machen wir vielleicht irgendwas Richtung Teambuilding, machen wir vielleicht einfach so ein stupides Aufwärmspiel, was einfach ein bisschen anders ist, machen wir sonst was. Also ich habe einen groben Plan, ich habe auch Übungen, wo ich weiß, die funktionieren einfach. Das findet man so ein bisschen raus, welche Übungen beim Team funktionieren und dann fängst du mit denen an. Einfach, um die ein bisschen anders herzuholen. Es ist jedem offen, ob er mitmachen will oder nicht. Ich verpflichte keinen mitzumachen, wenn einer sagt, ich mache jetzt nicht mit. Es gibt manche Übungen, wenn du verletzt bist, ist es nicht so gut, wenn du mitmachst, weil du es vielleicht da gerade nicht kannst. Das ist auch okay. Ja. Und so machen wir es dann. Wir machen auch vor einem Spiel immer was. Hat sich bei uns einfach so eingebürgert. Haben wir herausgefunden, funktioniert. Und so fängst du dann an. Und du kannst aber auch manchmal, also ich bin auch schon hingekommen und hieß, heute haben wir keine Zeit. Wir brauchen die Zeit einfach. Okay, völlig klar. Ja. Kann auch mal sein, dass ich nicht in den ersten 10 Minuten was mache, aber dann irgendwann dazwischen grätsch. Sag, jetzt machen wir was.
Okay. Jetzt hatte ich schon wieder. Das ist schlimm, ist schlimm. Ich höre dir immer so gespannt zu, und dann vergesse ich immer wieder, was ich sagen wollte. Ach ja, Mindset. Bist du da auch tätig, um so ein Mindset aufzubauen? Was gehört zum Training dazu? Wie muss ich trainieren? Wichtig, dass ich bei jedem Training dabei bin. Was ist nötig, um zu gewinnen oder Leistung zu bringen?
Thema Leistung, ja, klar. Du bist, ich meine, grob gesagt ist es meine Aufgabe, dass die Leistung du die optimal abrufen kannst. Das heißt, es ist schon auch mein Part, das irgendwie da zu unterstützen. Mindset habe ich jetzt nicht so viel Einfluss. Also ich gehe nicht hin und sage, du brauchst das und das Mindset. Werde ich nicht tun. Aber wenn einer kommt und sagt, oh, es läuft im Training nicht so, dann hinterfrage ich vielleicht mal, wie oft warst du da? Also was machst du denn sonst noch so? Und ansonsten ist es wirklich so, welche Erwartung wird auch ans Training gestellt? Welche Erwartung kommt von den Coaches? Also was sagen die Coaches zum Beispiel? Wir erwarten das und das und das. Und wir erwarten neben dem Training das und das und das. Es ist halt dann wieder das Thema, wie wird es kommuniziert? Aber ich bin wirklich dafür da, dass die Leistung halt dann in dieser Situation X abgerufen wird.
Ja, finde ich cool. Mir ist jetzt noch ein Stichwort eingefallen, was dann so noch so ein bisschen zur Motivation bzw. Zielsetzung mit dazu gehört, und zwar das Stichwort Vision. Das ist ja finde ich immer ganz wichtig, dass bevor man sich irgendwelche Ziele setzt, erstmal irgendwie so eine Vision da sein muss. Wo will ich denn so grob mit meinem Verein hin? Was will ich denn generell erreichen? Was sind denn so meine Werte, die ich vermitteln will? Wie wichtig ist sowas denn halt auch, um überhaupt so ein Team bilden zu können?
Super wichtig. Du brauchst deine Vision. Du musst wissen, da möchte ich hingehen. Und die Vision sollte auch von allen getragen werden. Also alle sollten an derselben Vision auch arbeiten wollen. Es ist wirklich dieser Punkt, okay, Stand X haben wir nun mal. Wir wollen da und dahin. Das und das brauchen wir auch. Einfach sich mal klar zu machen, welche Regeln haben wir? Was sind unsere Werte? Was wollen wir nach außen hin tragen? Was ist auch für die Spieler wichtig? Hat vielleicht das Team noch mal eine andere Vision, die aber irgendwie zu der anderen Vision auch dazugehört, dann verbindest du es halt im Endeffekt. Also das ist jetzt nicht rein die Vision der Trainer, das ist auch die Vision der Spieler und das muss dazugehören.
Ja, ich sag halt angehenden Trainern halt auch immer, Spieler können unterschiedliche Ziele verfolgen. Also ein Spieler dem muss es nicht wichtig sein, dass er jetzt mit dem Team aufsteigt. Er kann ja auch einfach nur Sport machen, um Spaß zu haben und sozialen Kontakt zu haben. Aber solange sich das deckt mit dem, was das Team will und er seine Leistung dazu bringt, ist es ja auch völlig in Ordnung.
Genau, also jeder wird seine eigenen Ziele auch haben. Und das ist gut und die braucht er auch, aber es sollte halt am besten mit denen von der Mannschaft übereinstimmen und dann bestenfalls übereinstimmen die Ziele der Mannschaft mit denen der Trainer.
Und man sollte halt auch mal individuell darüber reden,
genau.
damit man da eben auch Bescheid weiß. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu den obligatorischen Fragen,
Hau raus.
die wir so am Ende des Talks so stellen. Fangen wir an. Star Wars oder Star Trek?
Keins von beiden.
Was? Was ist denn da los?
Keins von beiden.
Wahrscheinlich eher Harry Potter Fraktion,
Auch
oder?
nicht.
Was ist denn so dein Favorit?
Marvel-Fraktion.
Marvel? Okay, aber ich finde, das hat sich so mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht, oder?
Ich habe Star Wars, Star Trek, glaube ich, einmal irgendwas gesehen. Es war einfach nie so,
Was?
ja, sorry, war einfach nie so meine Richtung irgendwie. Keine Ahnung, ich bin bei Marvel hängen geblieben.
Nein. Nein, das gibt's doch gar nicht. Was ist da so dein Lieblingsheld?
Also ich glaube, es geht ja so Richtung Team Iron Man, Team Captain America. Geht da Richtung Team Captain America.
Okay, wir waren jetzt bei Captain America dabei. Das war doch Black Widow,
Ja.
oder?
Black Widow, ich
Und
glaube,
wer
Winter Soldier, also Bucky.
war? Ja, genau, das war sein Buddy, ja.
Genau. Falcon ist, glaube ich, auch
Und
dabei. So genau weiß ich es dann jetzt auch nicht.
okay. Guckst du dir den neuen Tor an?
Ja, aber davor kommt noch Doctor Strange.
Ja, den ersten Teil fand ich ganz gut, aber so mittlerweile finde ich die Marvel-Filme halt auch so ein bisschen, ja, also ich weiß nicht, da ist so viel Luft raus. Also ich freue mich jetzt vielleicht noch auf den nächsten Guardian of the Galaxy. Da fand ich die beiden Filme ziemlich gut. War halt auch guter Humor. Bei Thor war mir der zweite Teil dann halt so einfach nur Dummfug. Ja, wird dann auf einmal so als, ja, begriffsstutziger Depp hingestellt und ja, mal gucken, wo jetzt der dritte Teil hingeht. Na, mal gucken. Irgendwie guckt man sich ja den Mist ja doch immer wieder an.
Eben, es funktioniert einfach.
Man bleibt dabei, ja. Zweite Frage, die, ja, die so regional irgendwie, da mache ich immer Regionalunterschied fest. Pepsi oder Cola?
Cola.
Weil ich denke, ich habe komischerweise viele Leute aus dem Bereich NRW, die Pepsi trinken. Aber alles, was so dann halt, jetzt muss ich auf der Landkarte gucken, rechts von NRW ist, trinkt dann wieder Coca-Cola.
Schon immer Cola.
Sehr gut. Gut, auf einer Auswärtsfahrt warst du jetzt noch nicht dabei, aber meinetwegen, jetzt wärst du mit auf einer Auswärtsfahrt und jetzt steht die Debatte McDonald's oder Burger King. Wofür entscheidest du dich?
McDonald's.
Warum?
Weil ich selber vom Tennistraining, wir hatten relativ in der Nähe einen McDonald's und ich hatte immer Freitag von, ich glaube, 6 oder 7 irgendwie bis 8, halb 9 Training. Und es war einfach zu verlockend. Ja, dann wirst du immer zu McDonald's gefahren. Das heißt, es war irgendwie bei uns so Tradition. Meistens hast du dann gesehen, wenn du schon drinnen warst, dann kam der Trainer noch hinterher, dann kamen noch ein paar Teamkollegen hinterher. Bin bei McDonald's geblieben.
Und was gibt's da mal?
Oh, ich war schon lange nicht mehr bei
Oder
McDonald's.
unterscheidet sich das? Normalerweise hat man noch mal dasselbe, was man isst.
Ich glaube, es unterscheidet sich in der Tat.
Okay.
Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ob ich immer dasselbe genommen habe. Ich glaube, ich habe immer ein bisschen gewechselt.
Okay. So, na, die Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Normalerweise geht das dann immer so an Trainer, wo ich die dann sage, wenn ihr eine Traumansetzung oder einen Traumgegner hättet, gegen den ihr spielen wollen würdet, wer wäre das?
Traumgegner.
Kann auch unrealistisch sein.
Also ich glaube, es ist eher so die Frage, welche Teams würdest du gerne mal
Ja,
irgendwie
ja.
betreuen oder sonst was?
Okay, dann welches Team würdest du gerne betreuen oder welchen Sportler?
Also ich würde definitiv gerne GFL so in die Richtung kommen und dann natürlich in die USA. Ist jetzt nicht so schwierig, da will man schon mal hin und irgendwie. Ich würde es einfach gerne mal mitbekommen in der NFL.
Gibt es da schon so ein Team, was du in der NFL so favorisieren würdest?
Nö, bis jetzt nicht.
Nö.
Aber es ist
Aber
schon so ein
da.
bisschen so ein Traum, da einfach mal hinzukommen.
Ja, klar.
Hast du eine Empfehlung?
Also, nee, Amerika nicht, nee, da war ich noch nicht. Aber GFL, wir hatten ja neulich mit Head Coach Nadine von den Munich Cowboys gesprochen. Die ist ja auch Sportwissenschaftlerin. Und würde, glaube ich, den Wert eines Sportpsychologen einschätzen können. Vielleicht kann man da ja mal Kontakt schaffen.
Vielleicht kann man das.
Dann würde ich ihr vielleicht einfach mal deine Kontaktdaten geben.
Klingt sehr gut.
Ja, wir sind hier
Ich
Vermittlungsbasis
finde das
hier. Bei
super.
uns werden
Vom
bei
Bewerbungsgespräch
uns
zur Vermittlung.
ja, bei uns werden Verbindungen geschaffen. Wir sind eine Plattform hier. Aber ich kann natürlich nicht versprechen, ob da was zurückkommt oder so, aber versuchen würde ich's.
Sehr gut.
Und dann berichtest du uns mal, wie es dann so in der
Dann komme
GFL
ich
so
nach
läuft.
Berlin.
Dann kommst du nach Berlin und kommst du zu den Adlern,
Ah, okay.
wo die erste Herrenmannschaft ja auch GFL ist.
Alles klar.
Wie war es denn jetzt für dich? Hat es dir Spaß gemacht? Hast du dich wohlgefühlt?
Hat definitiv Spaß gemacht. Auch beim zweiten Versuch immer noch gut. Nee, war super. Es ist eine total entspannte, lockere Stimmung. Ich bin immer happy, wenn ich von anderen Coaches so ein bisschen Erfahrung bekomme. Ich meine, Sportpsychologie kommt nun mal erst alles so richtig. Ich hoffe einfach, dass ich positiv dazu beitragen kann, zu sagen, es macht Sinn. Und auch wenn man mal sagt, man macht nur irgendwie ein paar Workshops mit einem Team, auch das hat schon einen Benefit. Einfach so zu sagen,
Ich so.
ja, es ist ein Psychologe, die sind aber alle nicht Psychos.
Ich sage mal immer, man sollte sich alles anhören, selbst um dann nur zu entscheiden, ist nicht meins. Aber dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage.
Richtig.
Und es kann ja gut sein, dass wir uns dann demnächst mal sehen. Ich habe ja immer noch auf meiner To-Do-Liste, dann mal nach Dachau zu fahren. Weil da kenne ich ja einen der Darmtrainer, den Christoph Kurzer. Ich weiß nicht, ob du mit dem zu tun hast. Ja. Mit dem habe ich ja hier in Berlin mal zusammengearbeitet. Ganz netter Kerl. Und Dennis würde ich dann halt auch mal Hallo sagen. Und jetzt halt auch mal dir.
Kennst du schon drei Leute da unten?
Kenne ich schon drei Leute. Ich meine, das Ziel meiner Frau und mir war ja eigentlich mal nach München oder Richtung Bayern umzuziehen. Noch haben wir es nicht ganz aufgegeben, aber ja, Urlaub bestimmt mal wieder.
Sehr gut.
Jo, dann würde ich sagen, ich meine, wir haben jetzt entspannte anderthalb Stunden getalkt. Ich fand es mega unterhaltsam. Wenn die Zuhörer vielleicht noch irgendwie Fragen haben sollten im Nachgang, dann stellt sie einfach mal, schreibt sie uns und ich würde diese Frage dann mal Pia weiterleiten.
Sehr gerne.
Und dann können wir mal gucken, wie wir das beantwortet kriegen. Ansonsten werde ich dann in die Shownotes dann mal deinen Berufskontakt dann mal reinstellen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Interessierten und dann gucken wir mal, was da so geht.
Ich freue mich immer, wenn sich Leute melden.
Ja, das glaube ich. Willst du auch deine Brötchen verdienen?
Richtig.
Soll sich ja rentieren und Football ist ja immer angeblich Family. So, dann werde ich erstmal nochmal kurz meine obligatorische Arie halten. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, die Coach Potatoes zusammengeschrieben. Da findet ihr die aktuellsten Fotos und Postings zur Episode. Dort könnt ihr auch kommentieren, was das Zeug hält. Wir lesen auch die Kommentare vor. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben an info@diecoachpotatoes.de. Da erreicht ihr alle drei Coaches, beziehungsweise zwei Coaches und ein Netman. Der Martin ist ja noch kein Coach, noch nicht. Ihr könnt uns ebenfalls auf Facebook folgen, die Coach Potatoes normal geschrieben. Dort könnt ihr ebenfalls posten. Ihr findet uns auf jedem Streamingdienst eurer Wahl und unserer Playlist, wo wir heute wieder ein paar Songs gedroppt haben. Die findet ihr dann auf Spotify und könnt uns folgen. Hast du noch einen letzten Song, den du loswerden willst?
Ich gucke mal. Ich glaube nicht.
Mir sticht da. Doch, da sticht mir noch einer ins Auge.
Stimmt, das ist I Live by One Republic.
Genau, was hat's mit dem Song auf sich?
Ich habe den irgendwann mal per Zufall wiedergehört. Und seitdem ist es eigentlich so ein gute Laune-Song, wo ich einfach weiß, danach bin ich gut gelaunt.
Okay, alles klar. Dann werden wir den für dich natürlich mit reinpacken. Dann kannst du mal reinhören und kannst noch viele andere Feel-Good-Songs anhören.
Perfekt.
Wir haben jetzt über 20 Stunden Spielmusik drauf. Also wenn du irgendwann ins Auto steigst oder in Zug und nach Berlin fährst, hast du genug Songs zum Anhören.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich genug Lieder, um zu hören.
Alles klar. Das war Pia, die Sportpsychologin. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Mir hat es persönlich auch was gebracht, neue Infos gekriegt, über die ich mal nachdenken werde. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Und ja, Pia, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und hoffe, bis bald mal wieder.
Vielen Dank, dir ebenso.
Hast du noch eine Abschlussweisheit?
Eine Abschlussweisheit?
Irgendeinen flotten Spruch oder so?
Ich kann jetzt so klischeehaft sagen, vertrau dir selber.
Ja, okay, dann vertrau dir selber.
Nehmen wir den.
Nehmen wir den, alles klar. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Die Coach Potatoes.